Hallo Mike.
Hi Alex.
Mike, hast du dich gut auf die Folge vorbereitet?
Ja, natürlich, selbstverständlich, wie immer.
Weil wir haben ja Feedback bekommen, dass wir nicht so viel, ich sag mal, so viel Scheiße labern sollen und lieber, bevor wir was Falsches sagen, lieber googeln sollen, 3 Sekunden lang.
Ja, das Ding ist ja, wir freuen uns ja mega auf Feedback und so. Wir sind ja gerade auch natürlich, weil wir eher noch ein kleinerer Podcast sind, ist jedes Feedback bekommen. Jetzt ist es ja so, dass wir quasi Feedback bekommen haben, was aber ziemlich harsch war, aber trotzdem natürlich ein paar Punkte hatte. Also es war jetzt nicht einfach nur Hate, sondern trotzdem hat er ein paar Punkte aufgeführt und die ich auch verstehe. Zum Beispiel, dass ich viel zu oft abschweife oder dir als über den Mund fahre, was ich eigentlich gehofft habe, dass ich das in den Griff kriege. Aber ja.
Also das Lustige, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, ich hätte gesagt, ich tue dich öfters unterbrechen als du mich.
Das finde ich komisch, weil ich habe das Gefühl, wir tun uns gegenseitig fast gar nicht über den Mund fahren, dass wir da sehr gut erzogen sind, sozusagen in der Hinsicht. Also, weil ich weiß, dass ich quasi die Neigung dazu habe, jemanden zu unterbrechen und zu reden, aber dass ich eigentlich es gut hinkriege, das zu unterdrücken. Aber ja.
Ja, aber kommt auch immer so, also jeder Hörer hat ja Präferenzen sozusagen. Und für den einen ist es super stört und für den anderen nicht. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen auf der Arbeit, für den ist jedes M, also ein M in einem Vortrag ist schon zu viel sozusagen. Ne? Und ich finde es eigentlich angenehmer, wenn es nicht übertrieben krass ist sozusagen, wenn jemand so redet, weil ich finde zum Beispiel scheiße, wenn jemand total roboterhaft und abgelesen klingt. Das finde ich viel schlimmer, als wenn jemand M's macht. So, weißt du? Außer natürlich ist es
Es
krass
sind
übertrieben. Ne?
ja, es kommt darauf an. Auf meiner Arbeit gibt es einen Amerikaner, der sehr, 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 sehr viel M's, also in jedem Satz, das ist dann schon sehr störend. Aber man hat eigentlich so diese Eigenschaft, dass man M's überhört. Und außer es ist wirklich so oft oder so störend oder man wird darauf hingewiesen. Weil, ja, also oft überhört man ja eigentlich die M's. Aber ihm scheint das jetzt eher gestört zu haben und ja, ist auch eben sein gutes Recht. Es ist halt dann immer schade, wenn quasi so eine von Bewertung von den noch wenigen dann natürlich halt ziemlich sehr negativ dastehen. Weil klar, auch große haben viele negative Bewertungen, aber da die sind halt einfach in der Minderheit meistens und dann hat das nicht so viele Auswirkungen. Das ist natürlich für den Staat schwierig, wenn man mit negative, so eine krasse negative Bewertung hat, weil dann hören die Leute wahrscheinlich gar nicht rein oder geben gar keine Chance,
Ja,
sich
deswegen
mal drauf
auch hier der
einzulassen.
Aufruf, bitte lasst uns gerne, wenn ihr den Podcast mögt, eine positive Bewertung da, gerne, also sehr gerne auch mit Feedback. Aber
Oder
ja, aber für uns ist halt, genau wie Mike sagt, am Anfang sehr wichtig, da auch, falls ihr den Podcast mögt und bewerten möchtet, dann bewertet bitte positiv. Für euch ist es wirklich, keine Ahnung, es dauert nicht mal eine Minute wahrscheinlich oder so. Und uns hilft das extrem, vor allem am Anfang so, weil ich meine, stellt euch mal vor, so Leute, die den Podcast nicht hören, sehen so, aha, das ist ein Podcast, 4,5 oder 5 Sterne, so, keine Ahnung, 50, 100 Bewertungen oder so, oder oh, höre ich dann doch mal rein. Und das hilft halt schon extrem. Und das ist wirklich, ich würde mal sagen, keine große Sache. Also ja.
Ja, genau. Aber natürlich ist uns Ehrlichkeit und Transparenz auch wichtig. Wir wollen jetzt nicht einfach so, hey, wertet einfach 5 Sterne für uns. Es soll schon ehrlich sein, natürlich. Und Kritik ist ja auch herzlich willkommen. Aber gerade am Anfang ist so, bitte dann eigentlich so dieses, wenn ihr Kritik habt und die jetzt an der Bewertung, also die deswegen sehr negativ ausfallen würde, dann schreibt uns lieber einfach persönlich. Wir haben ja eben hier Social Media und so, weil wir wollen ja auch negative Kritik, wir wollen uns ja verbessern. Und aber es ist gerade für den Anfang, wäre es nett, wenn ihr quasi da das ein bisschen zurückhalten würdet, es so öffentlich zu machen, weil das einfach sehr schwierig macht den Start. Genau, ich hoffe, es ist so ein bisschen verständlich
Ja, das ist, es ist,
und
das hat,
nachvollziehbar.
also ich höre ja auch viele große Podcasts und das haben sie alle gesagt, so in der Richtung so, ja, wenn ihr
Okay.
positive habt, lasst uns bitte 5 Sterne da und wenn ihr was negativ, also nicht, wenn ihr nicht 5 Sterne da lassen wollt, dann schreibt uns an, aber dann lieber gar nicht kommentieren oder so in der Richtung. Tatsächlich habe ich das schon öfters gehört. Macht, wie ihr wollt, aber wenn euch der Podcast gefällt, bitte bewertet einfach für uns. Das wird uns sehr helfen.
Genau,
das
ist eine kleine Unterstützung. Genau. Und sonst will ich immer noch sagen, dass diese Punkte, die haben mich jetzt natürlich auch persönlich ein bisschen getroffen, weil einfach das Punkte sind, von denen ich ganz genau weiß, wo es herkommt, eben wegen ADHS, ja, weil das so diese typischen Anzeichen sind und das natürlich jetzt auch genau die Punkte waren, von denen ich Angst hatte, dass sie negativ auffallen. Deswegen hat mich das jetzt schon getroffen, was jetzt natürlich kein Grund sein sollte, dass sowas in Zukunft nicht mehr geäußert werden darf, aber einfach so diese ja, es kann so, wenn man was ganz harsch formuliert und so und dann richtig so reinsticht, ist es natürlich oft unschön, selbst wenn es ehrlich ist, aber oft ist halt wirklich, ja, der Ton macht die Musik und wenn man sowas sachlich anbringt, ohne zu schreiben, dass es der schlechteste Podcast aller Zeiten oder so ist, dann ist das, kommt das natürlich ein bisschen besser an.
Oder ein knallhartes Herd ist nicht in den Capsler.
Ja, weil es ist natürlich, ja, es ist gerade, wenn man noch nicht, ich meine, wir verdienen nichts, wir werden wahrscheinlich auch in nächster Zeit überhaupt nichts dran verdienen, ist mir jetzt auch egal, aber wir sind immer noch an einem Beginn sozusagen und zu Beginn quasi so Kritik, so gepfefferte Kritik zu bekommen, die kann einen schon die Motivation so natürlich kann man schon verlieren und das wäre jetzt irgendwie ein bisschen schade, weil mir das ja schon Spaß macht, uns beiden nehme ich an. Ja, von dem her ist halt einfach nett.
Ja.
Nett und höflich.
Okay, alles klar. Dann Mike, magst du unser Hauptthema für heute introducen?
Ja, sehr gerne. Und zwar würde ich das mit einer Frage introducen, wie du so schön sagst. Und zwar, was hältst du eigentlich von Steam?
Wow, das ist
Nein, warte mal ab. Sag einfach mal, antwort einfach mal.
Nee, also ich finde generell diese Art von Plattformen tatsächlich gut, weil ich jetzt so auf Anhieb, das ist jetzt wirklich so spontan mal geantwortet. Ich war mit der Frage jetzt, war ich überrascht.
Ja, bitte ganz spontan.
Das war für mich, also spontan würde ich sagen, ich finde es geil, meine ganzen Sachen auf einem Ort zu haben, wo ich so einfach easy runterladen kann und immer sozusagen Access drauf haben kann. Das finde ich gut. Das, muss jetzt nicht unbedingt Steam sein oder von einem Hersteller oder so. Am geilsten wäre es natürlich, wenn es eine Plattform für alles gäbe, aber Steam macht es halt schon richtig, richtig gut, weil es halt nicht nur das anbietet, sondern auch diese Community-Funktionen, die ich halt doch relativ häufig benutze oder einen Teil davon zumindest.
Okay, gut. Das ist jetzt nicht die Antwort, die ich so ein bisschen erhofft habe. Ich habe einfach gehofft, so, ja, und gut oder schlecht.
Ja, gut.
und keine komplette Rechtfertigung. Genau, weil das ist eigentlich so dieser Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber wie es bei einem Pen and Paper, es geht immer irgendwie anders aus, wie man denkt. worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dieser Frage war, nämlich, weil Steam in den allermeisten Fällen, wenn man diese Frage stellen würde, oder Leute sagen würden, Steam ist toll. Also ich kenne eigentlich niemanden, kein Gamer oder so, der Steam nicht mag. Dabei ist aber dieses Konzept von Steam eigentlich schon fast dystopisch, ja, wenn man jetzt eigentlich mal das so runterbricht, weil es ist jetzt wirklich so, dass man die Spiele nicht mehr besitzt, sondern nur noch die Lizenz zum Nutzen des Spieles hat, man deswegen auch keinerlei Rechte mehr hat, wenn zum Beispiel das Spiel einfach runtergenommen werden sollte oder was heißt keinerlei, aber weniger Rechte, dass du es auch natürlich nicht weiterverkaufen kannst, dass du es nie verleihen kannst. Und ja, wenn man diese Punkte sich anschaut, ist eigentlich alles doof, weil man auch etwas für Spiele Geld zu zahlen, von dem man nicht abgesichert ist, dass man die quasi in 5 Jahren noch spielen kann, weil theoretisch, was jetzt sehr unwahrscheinlich ist, aber theoretisch, wenn Steam halt pleite gehen sollte oder Server runterfährt, dann ist halt alles weg. Ja, hunderte, tausende von Euros komplett weg und man ist halt auf einer großen Marke quasi sitzt man und ist abhängig.
Das stimmt. Und es gibt halt so den, das stimmt und das ist ein sehr großer Punkt. Ich finde, es gibt halt so den kleineren Punkt noch, was, wenn du deine CDs verlegst, weißt du, dann hast du das auch im Kleinen sozusagen. Es ist unwahrscheinlich, dass du deine 600 CDs, so wie meine Steam-Bibliothek, verlegst, ja. Aber theoretisch kann es ja sein, so. Aber ich finde trotzdem deinen Punkt, ja, das ist natürlich ein noch größerer Aspekt.
Genau, aber das, genau das, worauf ich jetzt deswegen hinaus will, obwohl, und weil eigentlich sind ja auch Gamer und so, eigentlich alle, die sehr mit computermäßig sich beschäftigen, ob das jetzt auch Musik oder was weiß ich, es hassen ja eigentlich so Sachen wie DRM. Ja, diese DRM ist ja quasi so dieses, sei es Programme, die Kopierschutz auf Blu-rays, DVDs, Musik-CDs oder so sind, die verhindern, dass man irgendwie es weitergeben kann oder kopieren kann oder halt einfach so Online-Anbindungen, dass halt das nur mit Hilfe von einem Key an deinem Account gebunden ist, sodass du gar nicht weitergeben kannst oder so. Das ist ja quasi groß im Ganzen so DRM, einfach dieses Verhindern, dass man was weitergeben kann. Und obwohl ja eben alle, die damit Erfahrung haben, wirklich das verabscheuen, hat Steam trotzdem eine so positive Wirkung auf allen. Ja, bei mir auch. Ich bin auch da. Ich hasse sowas. Ich hatte letzte Folge mich gehatet wegen diesem scheiß DRM-Schutz bei 4K-UHDs. Aber Steam sehe ich trotzdem als toll an und schwärme davon und finde es toll, dass es gibt und was es alles kann. Und ja, das ist so, das ist Interessante, worauf ich hinaus will, dass Steam es geschafft hat, nicht nur so Innovationsreiter zu sein, was das ganze Plattform betrifft, sondern aber auch es geschafft hat, so ein extrem hohes Ansehen in der Spieler-Community zu haben, was, wenn man die sich ein bisschen umschaut mit anderen Launchern und so, nicht selbstverständlich
ist. Ja, vor allem Epic Games hat es ja zu spüren bekommen. Ja, und das Lustige ist, es gibt ja diese Parallele zwischen Epic Games und Steam. Weil Steam, als es angefangen hat, hat ja ähnliche Reaktionen wie Epic Games Store sozusagen bekommen. Also in dem Sinne von, nee, wollen wir nicht und das ist DRM und wir finden das blöd, ne, so in der Richtung. Und jetzt kriegt es halt Epic ab und jetzt ist halt Steam der Platz, wo die Leute wollen alle ihre Spiele auf Steam haben. So. Und als Steam gelauncht ist, hat es jeder halt genau aus deinen Gründen auch gehasst. Also das war ja das größte Argument immer so. Ja, was passiert, wenn Steam mal pleite geht oder dicht macht, ne? Was passiert mit meinen Games? Mhm. Und jetzt kriegt das Epic zu spüren. Mhm. Ein Unterschied ist halt, als Steam gelauncht ist, das waren ja nur die Valve Games. Die haben, also du hast ja damals, wir gehen ja noch weiter auf den Launch ein und so weiter, aber du hast ja damals Steam benötigt, um zum Beispiel Half-Life 2 spielen zu können. Steam wurde schon vorher.
Das war das erste Spiel.
Steam wurde schon vorher gelauncht, so mit Counter-Strike. Also ich glaube, da für 1.6 hat man es gebraucht. Man konnte 1.5 dann noch normal weiterspielen, aber für 1.6 hat man dann irgendwann Steam gebraucht. Und dann irgendwann kam 2004 Half-Life 2 und das hat man zwingend gebraucht. Und sozusagen, das waren Valve-Spiele. Also Valve hat praktisch seine Spiele da abhängig von Steam gemacht. Und heute der Fall mit Epic ist ein bisschen anders, denn das sind ja nicht Epic. Also die Leute legen sich vor allem über diese Exclusives auf und das sind ja nicht Epic-programmierte Spiele, sondern die sind ja eingekauft sozusagen. Und das ist ja, das sagen Leute, ist der große Unterschied, warum sie lieber Steam mögen oder warum Steam nicht so schlimm ist wie Epic Games zum Beispiel.
Ja, die quasi weggekauft von Steam, also mit dem Sinn, dass wenn ihr das Spiel spielen wollt, müsst ihr weg von Steam, sondern das gibt's nur bei uns. Und klar war das bei Steam auch immer so, im Endeffekt, dass wenn PC, dann über Steam, aber es war halt einfach der Grund, weil es auch gar keine Konkurrenz gab. Und deswegen ist es natürlich nicht so krass ins Gewicht gefallen, also dieses Argument. Und jetzt ist es halt natürlich, im Großen und Ganzen ist es sehr gut. Es ist immer gut,
ja, Konkurrenz. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich auch noch sagen.
Konkurrenz für den Konsumenten, für auch Spieleentwickler, für ja, einfach für die Wirtschaft das konkurrenzbeliebtes Geschäft. Man sieht es ja zum Beispiel an Game Freak oder so, die einfach, weil sie keine ernstnehmende Konkurrenz haben, die Innovation einfach wenig vorhanden ist, also weniger als sollte. Man hat es auch an PlayStation, an Sony gemerkt, als sie sich so sicher gefühlt haben in ihrer Position, dass sie Entscheidungen getroffen haben, die absolut insane waren und große Auswirkungen hatten wieder, die sie zurücknehmen mussten und bla bla bla. Wo man wirklich über diese Sony-Arroganz gesprochen hat.
Ja, oder Microsoft mit der Xbox One.
Genau, und dann eben Microsoft auf einmal dann eben mit diesem TV, was ja ein richtiger Meme ist.
Ja, aber, aber der geilste Spruch war, fand ich, für die Leute, die nicht always online sein wollen, da haben wir auch eine Konsole, eine sehr gute Konsole, die Xbox 360. So, ja, wenn ihr nicht in die neueste wollt, kauft euch halt die alte. So.
Das ist wie mit Diablo, ja. Habt ihr keine Handys? Weißt du, das ist eine dumme Aussage. Ja. Aber genau, und Arroganz, warte mal, wo war ich jetzt gerade? Arroganz, diese Arroganz. Konkurrenz, genau, Konkurrenz, beliebtes Geschäft. Aber es ist jetzt halt genau das Problem bei, auch bei den Streaming-Anbietern, dass Konkurrenz eigentlich für den Konsumenten heißt, oh, ich muss jetzt doch noch mehr, auch wieder mehr zahlen, weil ich jetzt mehrere Dienste brauche. Und deswegen ist so, was Dienste angeht und so Online-Plattformen, wo zusätzlich Geld kosten, oft ärgerlich. Bei Steam und Epic und so ist jetzt nicht so, dass du für Steam oder Epic selber zahlen musst, aber da ist es dann eher so diese, dass deine Bibliothek verstreut ist.
Ja, aber das sind,
und je mehr natürlich kommt.
Aber das sind halt zwei Programme auf dem PC, weißt du?
Ja, ja, klar, zwei, aber man hat ja auch immer Angst, wie weit das geht, weil das war ja Epic oder GOG waren ja jetzt nicht die ersten, sondern das war ja dann, Ubisoft hat dann einen eigenen Launcher, sogar Crytek hat einen eigenen Launcher gehabt.
Crytek
dann
hat
irgendwann
einen
mal
eigenen Launcher.
Kurz, ja, er hatte. Ja, das war irgendwie, haben sie kurz probiert auch.
Ja, Bethesda hat
einen eigenen Launcher. Das waren diese Bälle, wo alle. Bethesda hat einen eigenen Launcher und theoretisch war das ja dann so, diese Hochform, dass du fast für jedes Spiel, für was Publisher hatte oder halt groß genug war, um mehrere Spiele auf einen eigenen Store bringen zu können, ja, wie EA, Bethesda, Ubisoft und so, dass die halt einen eigenen Launcher haben wollten. Das heißt, du brauchst ganz viele Launcher und wenn du Pech hast, haben die es auch nur bei ihnen angeboten, sodass du dann halt wirklich verstreut hast so ein bisschen, weil du hast jetzt eben hier bei Epic Games, bei Origin, dann gibt es aber noch ein zweites von EA.
Die
EA-App,
ja.
Ja, verstehe ich bis heute nicht, warum die zwei
haben. Die haben zwei, weil nur die eine mit, also eine Sache, ich weiß nicht, ob sie es nicht anders können, aber die eine funktioniert mit Game Pass zusammen, die EA-App.
Ja, das
EA. Und ich glaube, das soll ja, genau, noch, also wahrscheinlich könnten sie es auch machen, ja, aber sie wollen wahrscheinlich das neu pushen. Und diese neue App soll ja die alte ablösen, deswegen.
Ja.
Kennst du übrigens den neuen Launcher Shitstorm gerade aktuell? Das ist der 2K-Launcher.
Ich dachte gerade, der Launcher heißt Shitstorm.
Nee. Aber es gibt einen Launcher, den 2K-Launcher, der hat einen ziemlich Shitstorm, weil der wurde sozusagen nachträglich gebracht, so auch für Spiele zum Beispiel so wie Bioshock oder sowas. Ne? Und das Geile ist, dieser Launcher tut die Performance von den ganzen Spielen schlechter machen. Man kann den, und das haben die Leute rausgefunden, man kann den sozusagen bypassen, also dass man den nicht zum Starten braucht und dann ist die Performance halt viel besser.
Geil.
Ja, und das ist.
Das ist halt auch das eigene Fleisch schneiden sie dann, ey. Das ist dann einfach, die wollen natürlich, weil sowas ist ja sehr lukrativ und jeder Entwicklerstudio will natürlich, oder Publisher will natürlich so viel Geld abgreifen wie möglich. Und wenn sie einen eigenen Store anbieten, mit einem eigenen Launcher, dann haben sie halt 100% der Einnahmen. Bei Steam haben sie halt nur, ich glaube, 60% der Einnahmen. Weil halt Steam sehr viel
70,
Geld halt haben 70, möchte.
Die Splittung ist 70-30.
70-30, also wer kriegt 70?
Der Hersteller natürlich, das wäre krass, wenn Steam 70 kriegen würde.
Ja. Aber ich habe irgendwo auch 60 gelesen, aber es kann sein, dass bei kleineren irgendwie sowas war das.
Also ich glaube, du kriegst nie schlechter als 30, aber du kannst, wenn du viel verkaufst, kannst du besser als 30 kriegen. Und das war ja auch der Punkt, wie Epic angegriffen hat. Also einerseits diese Exclusives und andererseits, dass sie da runtergehen mit dem Prozentsatz. Zum Beispiel Epic verlangt nur 12%. Und ich glaube, es geht nochmal runter, wenn du praktisch mit der Unreal Engine ein Spiel machst, geht's nochmal runter. Hier, an der Stelle sollten wir vielleicht mal einen Faktencheck machen. Aber das war ja gar nicht der Fokus, also jetzt die Prozentsätze aufzusetzen, nee. Das ist ja gar nicht der Fokus von diesem Podcast. Also
genau, aber das war ja, im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass natürlich Epic Games darüber die Entwickler anlocken wollte.
Genau.
Weil natürlich es lukrativer ist und fair.
Und irgendeinen Punkt brauchen sie halt, wo sie sich von Steam irgendwie absetzen, und das war eine der Möglichkeiten.
Ja, genau. Hat jetzt ein bisschen gefruchtet, es kamen ein paar, die es exklusiv machen, aber mit viele Entwickler mussten halt abwägen und müssen immer noch so dieses, wollen sie die komplette Spielerschaft verärgern, wenn sie es exklusiv machen? Mittlerweile kriegen sie ja, werden sie auch eben dafür bezahlt, exklusiv zu werden, aber ich glaube, die wenigsten wollen jetzt auf diese Reichweite auf Steam verzichten, weil das am Ende einfach diese Reichweite deutlich mehr wert ist als diese, was, 80% oder 70% oder diese zumindest diese höhere Prozentzahl an Einnahmen. Wenn sie es halt 1 Million Mal schlechter verkauft, ist es halt dann scheißegal, dass du dafür anteilmäßig mehr bekommst. Und deswegen sind sie ja eigentlich versucht, Epic nur noch mit seinem Geld quasi irgendwie reinzuwerfen, damit sie die Leute kriegen, dass sie bei ihnen launchen. Und das verärgert natürlich die Spiel-Community, weil sie keine Lust haben auf 50 Launcher, was ich auch verstehen kann, weil ich hasse es auch so Ubisoft-Launcher. Und dann tust du dir ein Spiel downloaden, willst du spielen, und dann öffnet sich erstmal, heißt, er muss doch den Launcher installieren, dann muss ich da noch anmelden. Wenn du Glück oder Pech, je nachdem, hast du schon einen Account da und musst vielleicht aber das Passwort nochmal rausfinden. Oh, und es ist nervig, ja. Es ist wirklich nervig. Mittlerweile gibt es ja aber auch immerhin ein paar Tools, womit man die in einen Launcher integrieren kann. Zum Beispiel GOG-Launcher, ja, Good Old Games.
Warte, bevor wir da weitergehen, ich möchte hier Faktencheck. Ich habe jetzt nebenbei mal Fakten gecheckt, weil das war eins des Feedbacks, das wir bekommen haben. Aber tatsächlich ist es so, Epic will nur 12%, und wenn du die Unreal Engine benutzt und im Epic Store veröffentlichst, musst du keine Licensing-Fee für den Epic Store bezahlen. Also diese Unreal Engine 5% Royalty musst du nicht bezahlen für den Epic Store. Wenn du es zum Beispiel Epic Store und Steam veröffentlichst, musst du für Steam weiterhin diese 5% bezahlen, für Epic Store aber nicht zum Beispiel. Und es ist immer 12% nur von den Einnahmen.
Okay.
Und bei Steam ist es so, immer 30%, außer für jeden Verkauf nach 50 Millionen, dann ist es nur noch 20%. Das sind die Fakten.
Mhm. Alles klar, gut. So. Genau, mehrere Launcher.
Du wolltest auf GOG hinaus, glaube ich. Sorry.
Auf GOG, genau. Es gibt ja mittlerweile eben so Tools. Es gibt, glaube ich, noch andere Tools. Es gibt auch den Heroic Launcher, der auch auf Linux sehr beliebt ist, den man auch auf Steam Deck ziehen kann. Der halt einfach den Vorteil hat, dass der den Epic und GOG war es, glaube ich. Epic und GOG. Weil beide, das muss man denen auch zugutehalten, haben kein DRM. Und das heißt, man kann die auch ohne Launcher starten und installieren.
Hast
du also keinen Launcher-Zwang.
Hast du GOG Galaxy installiert bei dir?
Ja.
Wie viele Owned Games hast du?
Ich hab's jetzt gerade nicht vorliegen, aber ein paar.
Magst du meine Zahl
raten? 90%. 1100?
Nein, nicht ganz. 880.
Okay, ich glaube, da bin ich weit drunter. Aber ein paar hundert ist es auf jeden Fall schon.
Aber ich habe auch alles auch eingebindet. Also da ist auch PSN und so eingebunden. Ne?
Okay, das habe ich jetzt nicht. Ja. Ich hab da ein paar Switch-Spiele oder so habe ich mal reingemacht, damit einfach
übersichtlich. Ach so, die habe ich gar nicht drin, glaube ich.
Okay. Ja, auf jeden Fall ist es ja so, dass du mit diesem GOG-Launcher, was einfach wirklich sehr praktisch ist, weil du meldest dich hier im Account an und dann tut es automatisch deine Spiele in diesen GOG-Launcher reinziehen, und es wirkt wie aus einem Guss. Und wenn du dann zum Beispiel auch Xbox Game Pass, geht ja eben auch, wenn du da ein Spiel startest, dann startet es halt den Launcher und das Spiel, und je nachdem, wie du es eingestellt hast, ist dann aber auch so, dass der Launcher am Ende, wenn das Spiel beendet wird, auch wieder deaktiviert wird. und beendet wird. Das heißt, es ist sehr angenehm und wirklich sehr empfehlenswert, einfach um alles beisammen zu haben, unter einem Dach und Fach zu haben. Als Alternative gibt es eben diesen erwähnten Heroic Launcher, der eben GOG und Epic Games Spiele ja installieren lässt und spielen lässt, die dann explizit eben nur als ohne Launcher installiert werden und deswegen auch sehr lukrativ ist, vor allem weil mittlerweile eine Einstellungsmöglichkeit gibt, dass heruntergeladene Spiele automatisch in Steam integriert werden. Weil man kann ja in Steam, wie Steam Deck-Besitzer auch wissen,
ja, sehr wichtige Funktion.
Alle Programme integrieren. Und es gibt zum Beispiel auch ein Tool, weil ich habe ja letzte Folge erwähnt, dass ich so ein bisschen meinen Windows-PC, also meine Windows-Partition als Steam Deck oder als Steam-Maschine so ein bisschen installiert habe oder eingerichtet habe. Und da gibt es halt eben auch ein Programm da von GitHub, was glaube ich, da, wo man dann einfach das Programm startet, da findet alle Xbox oder alle Microsoft-Spiele, auch vom Microsoft Store. Und Einbindung mit Steam Grid
meinst du, oder? Das, was die Bilder und so Grid anzeigt, ne?
Ja, Steam Grid B. Also buchstabiert natürlich Steam und dann GRIDDB.com. Und weil dort auf dieser Seite kannst du
Cover von den Spielen halt Leute und so runterladen.
Genau, also damit es einfach nicht nur ein leeres Feld hast, sondern halt in jeder Ansicht quasi ein Bild hast von dem Spiel. Und oder auch wenn du ein Spiel, was schon Bilder hat, kannst du halt natürlich andere Bilder nutzen, die andere hochgeladen haben, weil das vielleicht ein cooles Artwork ist oder so. Also das ist das Gute, dass du bei Steam das sehr individualisieren kannst. Und mit so einem Programm kannst du es dann eben automatisch einbinden. Da musst du Account erstellen in Steam Grid B. Steam Grid DB, so wird es scheinbar geschrieben oder ausgesprochen. Und dann tut es halt automatisch auch diese Bilder einstellen, was einfach sehr praktisch ist. Ja. Klar, bei Steam Deck geht es jetzt nicht mit Microsoft-Spielen, außer du hast das auf Windows installiert, aber halt für, wenn man so macht, generell einfach alles unter Steam haben möchte, geht es auch so wunderbar. Man muss sich halt informieren. Aber genau.
Okay.
Das war so ein bisschen so diesen Launcher-Wahnsinn.
Okay, wollen wir zu dem Start von Steam kommen?
Gerne. Ich muss sagen, dass mein kompletter Firefox-Tab abgestürzt ist und deswegen ich alle Einträge, die ich rausgesucht habe, weg sind. Gut, wenn du gerade übernimmst mit Fakten.
Wie viele hattest du denn?
Ich glaube 7 oder so.
Okay, aber vielleicht weißt du es ja noch aus dem Kopf. Auf jeden Fall, weißt du, wann die Beta von Steam gestartet ist?
Nee. 2003?
Genau. Also es war Sommer 2003, glaube ich. Ich habe jetzt den genauen Tag nicht mehr nachgestellt. Ich glaube, es war Juli 2003. Oder vielleicht sogar schon auch ein bisschen früher. Es war ungefähr Sommer 2003. Und weißt du, wie du das erste Mal davon erfahren hast? Oder wann du das erste Mal davon erfahren hast?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, unzweifelhaft mit einem Spiel, was halt irgendwo drauf stand, dass man Steam aktivieren muss.
Weil ich hatte damals ja treuer GameStar-Leser und habe in der GameStar das erste Mal von dieser sogenannten Steam, was sich in einer Beta-Phase befindet, erfahren. Das war auch 2003 in der GameStar Hall. Und da stand so, ja, es gab schon, also es war eine relativ kleine Meldung, also es war, keine Ahnung, was ist das, ein Achtel Seite oder so. Kurze News-Headline, so Steam-Beta gestartet. Und da stand halt drin, dass jetzt schon die Logging-Server total überfordert waren, weil der Ansturm so groß war. Man kennt es ja, wenn was Neues startet, ne?
Ja.
Und auch so ein bisschen auch so Kritik, ja, das zeigt ja, das ist sozusagen die Vorhersehung schon, ja, wie wird es in Zukunft so sein? Und das wird lauter immer Probleme machen und so weiter und so weiter. Ne? Also wir reden jetzt hier vom Jahr 2003, ja, da hat man ja diese Sorgen. Ja, und das war das erste Mal, dass ich so von Steam erfahren habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf reagiert habe, aber ich war voreingenommen wegen der bisherigen Berichterstattung darüber und die war relativ negativ, also war ich auch dagegen, ne? Mehr oder weniger aus den Punkten, die du schon genannt hast. Mhm. Aber ja, und auch diese Exklusivität von Half-Life 2, das kam ja alles schlecht an damals. Die meisten Jüngeren haben es ja gar nicht mehr mitbekommen, ne? Also ich war am Anfang relativ negativ eingestellt. Ich vermute mal, du auch.
Das ist eine Frage. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also es war jetzt scheinbar nicht krass mit Emotionen verbunden, so entweder mega negativ oder voll positiv. Ich glaube, das ging so ein bisschen schleichend. Weil am Anfang, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, am Anfang musstest du ja auch nicht, also war es nicht alles so zwanghaft ein Spiel in Steam eingebunden, sondern also du konntest es ja, glaube ich, noch installieren und ohne Steam, obwohl du es auch in Steam einbinden konntest. Irgendwie sowas war es doch die Anfänge, oder? Also ich versuche gerade, mich zurückzuerinnern. Nee,
du konntest schon installieren, die Daten waren auf der CD drauf. Du hast halt zum Starten, musstest du zwingend Steam einmal starten.
So okay, ja. genau so war das. Du konntest es installieren und so, zum Starten brauchtest du das. Und heutzutage geht es ja gar nicht mehr mit Installieren.
Und wenn du damals,
also, soweit ich weiß,
wenn du damals NoCD-Cracks hattest, konntest du auch ohne Steam halt.
Ja. Ja, die NoCD-Cracks, die gute alte Zeit. Oder als wir einfach Modern Warfare 1 war es doch so, da haben wir die CD einfach mit einem gestartetes Spiel rausgenommen und dann habe ich es meinem Bruder gegeben, er hat es gestartet.
Auch ja, dann konntet ihr beide.
Und haben dann zusammen im Laden spielen, ja.
Ja.
Das geht heute natürlich alles nicht mehr.
Genau, also Beta war Sommer 2003 und Release war dann September 2003 und die Beta ging nahtlos oder fast nahtlos. Ich glaube, da war ein Tag Pause in den Full Release sozusagen in September 2003 rein.
Okay, was mir gerade einfällt, was ich noch sagen kann, so generell einfach so dieses Online-Aktivieren. Da habe ich aber noch eine kleine Anekdote, die mir sehr ins Gedächtnis geblieben ist. Und zwar war das jetzt, glaube ich, nicht Steam, aber es war bei Two Worlds. Kennst du das Spiel?
Ja, das sagt mir was. Das
ist
ein
Rollenspiel. Da gibt es auch Two Worlds 2 eben, aber das ist schon jetzt älter. Und ich weiß noch, weil da habe ich das war richtig, richtig scheiße, diese Aktivierung. Du musstest dann nämlich, die haben dann verlangt, als du es installiert hast, dass es noch irgendwie online aktiviert wird und mit Telefonnummer oder sowas.
Ah.
Es war, also ich habe es dann irgendwie, also es gab ganz viele Möglichkeiten, die ich gar nicht, also ich hatte gar keine Möglichkeit zu aktivieren, außer halt Telefonnummer und so. Und habe deswegen das in längerer Zeit erst gar nicht gespielt, obwohl ich in diesem Alter war, halt jedes Spiel musste gespielt werden, sofort, ja, und man hat sich darauf gefreut, weil man nicht wie heute gleich 5 Spiele auf einmal Humble Bumble oder so bekommt und sie es auch nicht leisten konnte. Und ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie das war. Ich kann jetzt gleich vielleicht nochmal nachgucken, ob ich was finde im Internet. Aber das war richtig scheiße. Das war das erste Mal, wo ich dachte, wollen die mich verarschen, Alter? Ich hab's doch installiert, ich hab's gekauft und ich kann es nicht spielen. Und da war ich richtig frustriert. Also das ist mir noch in Erinnerung geblieben, wie ich das gehasst habe. Dieser DRM-Schutz da, der war wirklich furchtbar. Du musst dann, glaube ich, auch noch einen Code angeben oder so, den du dann irgendwo herkriegst. Und ja, kann sein, dass es sogar Kreditkarte oder so.
Was? Damals auch?
Irgendwas, ich weiß nicht, so kam es mir damals vor, also wie ein fast unüberwindbares Hindernis. Heutzutage ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, aber damals war halt als Kind, wo du ein bisschen limitiert bist, ist es halt einfach eine Katastrophe gewesen, weil für mich war auch damals alles, was mit Kreditkarte oder sowas war immer ein Ausschlusskriterium. Ja, überall, wo man Kreditkarten natürlich hinterlegen musste, war natürlich für mich, als keiner, der keine Kreditkarte hatte und meine Eltern auch nicht, war es halt für mich immer natürlich so, geht nicht. Hat sich heutzutage ja geändert, auch die Möglichkeit natürlich, dass man nicht immer Kreditkarte braucht oder hinterlegen muss und PayPal oder was weiß ich. Natürlich alles ganz anders. Aber daran erinnere ich mich noch, das war das erste Mal so Kontakt mit diesem DRM-Schutz, wo man irgendwie entweder online oder telefonisch irgendwie das aktivieren musste, damit man überhaupt spielen konnte.
Weißt du, wieder eine Frage, Faktencheck, weißt du, wann was und wann das erste Third-Party-Game auf Steam released wurde?
Das erste Third-Party, warte, ich habe es vorher gelesen. Das erste Third-Party-Spiel war. Scheiße, was war, das? Ah, oh, nee, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ich habe zu viele.
Ja, wenn ich den Namen sage, dann, weißt du
es
bestimmt. Ja,
es ist ein sehr bekanntes. War es von. War es von
Blizzard? Nee, 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 es war ein Indie-Game. Von einer Person.
Ah, weil, Ding, wie heißt es? Ah, dieses. Sag mal, mir fällt der Name
gerade nicht mehr ein. Fängt mit dem Wort Rag an.
Rag? Ja.
R-A-G.
Rag? R-E-G?
Und hat Kung Fu im Namen.
Kung Fu.
Ragdoll Kung Fu war das erste Third-Party-Spiel in Steam und es kam Oktober 2005 raus. Es war ein Indie-Game von einer Person entwickelt.
Mhm. Okay, nee, das sagt
mir und gar hat nichts.
Okay, da hätte ich auch gar nicht drauf.
Und hat dann den Anfang gemacht. Ja, aber es ist lustig, wenn du einen Tab aufmachtest mit dem ersten Third-Party-Steam-Game, dann müsstest du es eigentlich kennen.
Ja, es kann sein, dass ich es aber überlesen habe, weil ich wollte natürlich eher ein breites Wissen gerade so aufbauen.
Also ich habe es nicht gespielt, ich vermute mal du auch nicht, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Nee. Ich kann mich aber an die Meldung so ein bisschen erinnern, so ganz dunkel, so, ja, so, aha, Steam macht jetzt auch Third Party, interessant, okay. Hat mich damals jetzt nicht so interessiert, aber ich hätte auch niemals angenommen, ich hätte gesagt, okay, da kommen vielleicht so ein paar Indie-Games, na klar, die großen, warum sollten sie auf Steam gehen und so weiter, habe ich mir damals, glaube ich, schon gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals solche Außenmaße annimmt, sozusagen.
Nee. Aber was auch noch ganz interessant ist am Anfang, die hatten ja eben so diese, die haben das ja eben, wie du auch sagst, für die eigenen Spiele erst gemacht. Und dann haben sie ja so die Idee gehabt, die über die Plattform auch zu verkaufen. Und dann, weil ihnen natürlich aber die Umsetzung so aufwendig war, haben sie bei verschiedenen Firmen angefragt, wie zum Beispiel Yahoo, Amazon, Cisco Systems angefragt, eben ob sie das umsetzen können. Und die wurden von allen halt so ein bisschen vertröstet, dass es in der Zukunft oder irgendwie in der weiteren Zukunft sich drum kümmern können. Und dann haben sie es doch selber gemacht und war natürlich jetzt eine gute Entscheidung, weil hätten sie natürlich jetzt noch einen anderen da gehabt, ja, Amazon oder so. Wer weiß, wie es heute aussehe. Dann hätten sie, vielleicht hätte das, wenn es gerade Amazon oder so, oder da vielleicht hätte Amazon das dann einfach in einem bestimmten Zeitpunkt komplett übernommen.
Was meinst du, so, Valve oder was?
Keine Ahnung. Ja, als Team. Also hätte Amazon den Finger da drin gehabt, ja, da und.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Scape es verkauft hätte.
Ja, klar. Glaube ich auch nicht, aber wer weiß, was hätte passieren können, wenn da noch ein Dritter, vielleicht wäre das gar nicht so krass erfolgreich gewesen, weil, keine Ahnung, alle möglichen Möglichkeiten, aber am Endeffekt ist es für Valve das Beste gewesen, dass die es halt selber gemacht haben, ja, man sieht ja, der Erfolg, den sie jetzt haben. Und den haben sie jetzt halt alleine, ohne dass noch ein anderer da die Finger im Spiel hat.
Ja, vor allem Valve hat ja, also es ist ja riesig, oder vom Umsatz her zumindest, ne, von Mitarbeitern haben sie gar nicht so unendlich viele.
300.
Ja, das hat mich überrascht, die Zahl, ehrlich gesagt.
360.
Aber die sind ja selbst, also selbstständig oder eigenständig in dem Sinne, dass sie halt nicht einer größeren Firma so gehören, sondern halt vollkommen in Gründerhand sind sozusagen, was es ja wirklich nur sehr, sehr selten gibt und was eigentlich wirklich auch ein Segen ist, dass es so ist. Die Probleme, kann ich mir vorstellen, tauchen wahrscheinlich erst auf, so wenn vielleicht Gabe weg will, ne?
Ja, das ist ja auch nämlich sehr interessant, wie Valve eigentlich funktioniert. Und zwar ist es ja so, dass die Firmenstruktur eine extrem flache Hierarchieebene hat. Das heißt eigentlich, dass außer Gabe als CEO alle absolut gleichen Rang haben und dass die Leute sich dann halt untereinander Teams bilden und kommunizieren. Was oft bei vielen interessanter Fun Fact, Varoufakis, wie heißt er mit Vornamen? Stanislav Varoufakis? Na,
ich kann noch mal einer gucken. Hast du mich beleidigt?
Auf jeden Fall. Was? Nein, aber der Varoufakis, der griechische Finanzminister war es, glaube ich, ja. Der ja bekannt wurde in Deutschland, weil er ja die Yannis Varoufakis. Na, der wurde ja bekannt, weil er halt eben Geld von Deutschland haben wollte und vor allem, weil ja Griechenland damals sehr an der Kippe war, finanziell, und ja, Leute ja dafür wollten, dass Europa, die EU nicht hilft, manche wollten, dass sie hilft, und Varoufakis war ja wurde ja sehr bekannt, einfach so mit seinem ehrlichen Umgangston, als dass er halt genau gesagt hat, was er dachte, und war deswegen gerade in Deutschland oft unbeliebt. Und der hat halt auch in Wolf länger Zeit gearbeitet, und hat eben
auch. Der hat für Wolf so gearbeitet?
Ja, genau.
Als Finanzdude oder wie?
Das weiß ich nicht, aber er ist halt einer der vielen, die Wolf dabei als Paradebeispiel für so Organisationen angebracht werden. Und auch Varoufakis hat irgendwie die Organisationsform in ein paar Werken von ihm. 3 Stück sind jetzt bei Wikipedia so aufgelistet.
Okay.
Oder das sind jetzt gerade eben Links zu seinen Werken, ob das jetzt genau 3 Werke sind, das sehe ich jetzt gerade auf der Schnelle nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Dass er als in seinen Werken quasi das als gutes Beispiel und so geschildert hat, wie das da funktioniert. Und ja, es hat viel Diskussionen halt gebracht auch in der Wirtschaft, ob das gut ist, gutes Modell oder nicht. Aber aktuell ist es ja so eigentlich, wenn man es jetzt einfach nur so betrachtet, was man sieht, gibt ihm der Erfolg ja recht.
Und man kann
allerdings gibt es auch Kritik von manchen, die halt gerade auch Gabe Newell so ein bisschen kritisieren.
Ja, das ist pure Blasphemie. Das ist ja pure
Blasphemie. Ja, ja, genau. Aber genau, dass du es so auffasst, die Kritik. Weil der halt so ein krasses, der kritisiert halt, dass er es geschafft hat, dass Steam und er ein so extrem positives Bild hat, obwohl halt scheinbar möglicherweise die Mitarbeiter da nicht so gut behandelt werden, weil das halt irgendwie offene Verträge sind oder so, oder nur Zeitverträge, was weiß ich genau, so genau war es jetzt nicht ins Detail, aber dass halt es schon kritisierbar ist, diese Unternehmen.
Also ich habe gehört, aber bei den Verträgen zum Beispiel, also es kann alles sein, da habe ich auch keine Details, ich habe nur mal gehört, dass also du bist ja trotzdem sozusagen in Teams eingeteilt, so, ne? Also wenn du jetzt Programmierer bist, wirst du jetzt nicht mit Finanzen zu tun haben, sozusagen. Und diese Teams können dann selber.
Die tun sie ja selber.
Genau.
Genau, die machen selber.
Und diese Teams können dann zum Beispiel entscheiden, so, theoretisch, der macht keine so gute Arbeit, vielleicht sollte er gehen oder der stänkert rum oder so. Oder aber auch das Gegenteil, so, wir brauchen jetzt noch jemanden, bestellt noch jemanden ein, sozusagen. Das habe ich gehört. Mhm. Es gibt ja auch dieses berühmte Valve Handbook, was man sich runterladen kann und wo man die ja, Prinzipien und auch wie das Ganze gelebt werden soll, nachlesen kann. Und da will ich mal was draus zitieren. Also Zitat aus dem Valve Handbook. That's why Valve is flat. It's our shorthand way of saying that we don't have any management and nobody reports to anybody else. We do have a founder president, das ist, was du gesagt hast, but even he isn't your manager. This company is yours to steer toward opportunities and away from risks. You have the power to greenlight projects, you have the power to ship products. Also wie du auch gesagt hast, so, wenn sie halt Bock haben, sozusagen ein Projekt anzugehen, dann kann das Team es entscheiden und dann können sie es auch machen und einfach durchziehen. Und das ist halt so krass, so, ey, am liebsten würde ich für die Firma arbeiten. So. Weil ich finde, es schon hört sich krass
an. Ja, es hört extrem interessant an, weil jeder sich halt einbringen kann. Also es ist ja wirklich so, wenn man sich mal vorstellt, was das hier heißt, dass jeder sagen kann, hey, ich habe gerade Bock auf dieses Projekt, ich habe eine Idee und du pitchst es bei ein paar Leuten und die sagen, okay, mach mal mit und dann. Und dann gibt es keinen Vorgesetzten, der das absegnen muss, sondern die anderen aus Finanzgruppen sagen dann, ja gut, das können wir machen. Und dann geht's los. Ja. sieht man jetzt nicht so wirklich, dass sie, also zumindest nicht bei den Spielen, dass es
das so ja, aber dazu habe ich eine Anekdote zu einem Spiel. Und zwar, wo das Ganze mal passiert ist, ist Portal 2. Die haben ja Portal 1 haben sie ja eingekauft. Das war so ein, das war vorher ein Indie-Game. Das hieß Narbacula Drop. Das war so, ich glaube, es waren sogar so Studenten, so ein Studententeam, was das gemacht hat, das haben sie eingekauft und dann released mit der Orange Box dann zusammen, ne? Und bei Portal 2 ist es so, die hatten gar nicht geplant, einen großen, oder die hatten gar nicht geplant, so ein Sequel zu machen, ne? Aber wie du dann gesagt hast, so, da haben sich mehrere Leute zusammengetan und haben so, ey, wir sollten ein Sequel zu Portal 2 machen. Und dann haben sie geschafft, andere Leute dafür zu begeistern. Und dann plötzlich war das sozusagen die Produktion dann da, so, ja, okay, wir machen es jetzt. Und es war sozusagen, es steht auch hier so, there was never a single decision saying, okay, let's make a sequel, it just happened. So in der Richtung. Und das, ja, finde ich, das klingt, total widerspiegeln halt.
Das klingt halt auch ziemlich healthy, ehrlich gesagt. Ist halt natürlich für den Außen schwer zu betrachten, aber für mich klingt das halt wirklich eben, weil jeder sich einbringen kann und so und die gleichen Rechte hat, dass man da halt sich wirklich verwirklichen kann und wirklich das macht, nicht unbedingt nur das macht, worauf man Lust hat, aber halt schon sich so nicht gezwungen wird, Sachen zu machen, die, also von oben herab, ja, so dass einer eben hier, du machst die Scheißaufgaben und du machst das irgendwie, sondern ja, dass sie halt auch sagen können, hey, das, diese Art von Arbeit macht mich zum Beispiel fertig oder so, kann ich irgendwie, kann man ey, das irgendwie anders vor, der, machen der, und
Der Putzmann oder der Putzfrau von Verve, so, ey, ich habe jetzt Bock auf Half-Life 3, let's go, Leute.
Das so ist dann auch nicht, wahrscheinlich dann auch eine Fremdfirma oder sowas, aber im Großen und Ganzen, ja, klingt das cool. Natürlich hat es seine Vor- und Nachteile, weil ich kann mir natürlich vorstellen, einerseits der Vorteil ist ja natürlich, dass du nicht auf die Launen des einzelnen Chefs oder des Könnens, des, der Erfahrung, des oder Egos des Chefs angewiesen bist, ja, weil was dann, der dann ja wieder reporten muss und die Quartalsberichte reporten muss, der dann selber unter Druck ist und dann lieber sagt, nein, können wir nicht machen, kein Budget oder so, oder halt, du XY, du bist irgendwie zweimal zu spät gekommen, hier deine Kündigung. Sondern eher das Team entscheidet, wenn jemand sich daneben benimmt. Was aber natürlich, wie man Menschen kennt und Gruppendynamik kennt, natürlich auch voll nach hinten losgehen kann. Also, wenn es auf einmal irgendwie Mobbing oder ich so denke, passiert, dass das einer die Hölle hat, weil er keine Chance mehr hat, sich zu wehren.
Ich denke, da kann diese negative, also diese negativen Sachen, die du angesprochen hast, da kann das herkommen vor allem.
Kann sein. Kann ich mir eben vorstellen, dass es auch sowas passieren kann. Ja. Aber das ist dann halt, ist es dann Problem der Struktur oder halt
ja,
einfach
doch
typisch menschlich?
Also zumindest, es wäre Problem der Struktur, dass, wenn du wirklich flache Hierarchien hast, dass du zu niemandem gehen kannst, der das verbessern kann, sozusagen. Das ist dann das ein Problem der Struktur.
Das der da kein Machtwort sprechen schon, kann. Schon, aber geschuldet halt an dem Menschen, weil ich meine, so eine flache Hierarchie ist ja eigentlich das Menschlichste, Natürlichste, was man haben kann. Aber beißt sich dann halt manchmal
ja, aber ich würde sagen,
den Menschen.
In der Gesellschaft brauchen wir trotzdem Gesetze. So.
Gesellschaft, ja, aber ich meine jetzt einfach nur so gesellschaftlich so ohne Regeln. Also, weißt du, wir sind ja im Privatleben, habe ich ja eigentlich theoretisch die gleichen Rechte, Pflichten wie der Bundeskanzler. wird natürlich ein bisschen anders.
Also vom Grundgesetz?
Vom Gesetz her sind wir gleich. Ja, das stimmt. Genau, vom Grundgesetz ist er gleich und das wird dir dann quasi auch so bei Wolf quasi wir alle gleich, aber natürlich gibt es trotzdem ja Dynamik.
Sprich einfach so aus, wie wir es früher als Kinder gemacht haben, Valve oder so. so wie früher Tomb Raider.
Items.
Ey, wie ich die Harry Potter-Namen ausgesprochen habe, das willst du gar nicht wissen, ey.
Echt?
Also so richtig schlecht. Da kann ich gar nicht erinnern. Ja, sowas wie, ich habe statt Dumbledore sowas wie Dumbledore oder so gelesen in meinem Kopf. Ja, keine Ahnung, ich war 10 Jahre alt oder so, weißt du?
Ja, da war das Gute, dass meine Mutter uns vorgelesen hat, von dem her haben wir es richtig gehört.
Ja, als ich das erste Mal das Hörspiel gehört habe, ne, so, hä, was sind das für Namen und so.
Geil. Sowas kenne ich noch früher von den lustigen Taschenbüchern. die, wenn dann irgendwas so stand wie Chef, dann habe ich immer Kef gelesen.
Ja, wenn man oder, noch ganz jung war, ne?
Chance, Schanze. Und dachte ich, was für eine Schanze? Also, was ist ein Kef? Sowas, ja, sowas eben. Oder bei Pokémon war es halt wirklich eben dieses Items, war halt Items.
Ja, ja.
Aber klar,
oder ja, ja, kennst du das Meme Tenaga? Ey, jeder hat doch Tenaga.
Tenaga, ja. Ich dachte immer, was ist ein Tenaga? Verstehe ich nicht. Oh Mann. Ja. Gute alte Kindheit, wo man keine Ahnung hatte.
Ja, beste Zeit einfach. So. Keine Spiele, dafür ewig viel Zeit.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, vieles verklärt in den Erinnerungen. So gut war meine Kindheit oder manche Teile der Kindheit auch nicht.
Okay, gibt es noch irgendwelche Punkte, wo du Steam hinaus willst? Ich hätte noch was.
Ja, wir waren jetzt gerade eben bei der Hierarchieebene, aber es gibt ja noch tausende Punkte, die wir besprechen können. Deswegen leg mal los mit was.
Mit deinem, das ist jetzt ein großer Sprung, aber ich würde es nochmal. Also, ich wollte jetzt über auf Steam Deck hinaus, ne? Das ist, wenn man es so sehen will, chronologisch sehen will, könnte es auch der letzte Punkt sein, mehr oder weniger.
Das Interessanteste gerade aktuell.
Ja. Wollen wir mit Steam Deck weitermachen?
Gern.
Ich meine, wir haben ja meine Eindrücke gesagt, es gibt dazu eine extra Folge. Wir haben deine Eindrücke gesagt, das ist benannt, das könnt ihr nachhören. Habe ich ja schon vorher angekündigt, ich habe jetzt Windows drauf gemacht, ne?
Mhm.
Und bin schon wieder zurück. Also es hat 2 Tage ungefähr gehalten, bin schon wieder zurück. Weil ein großer Beweggrund okay. war ja, dass es gab ja diese neue Oberfläche, beziehungsweise es gab die Steam-Oberfläche auch jetzt für Windows-PCs sozusagen. Und ich habe gedacht, das löst alle meine Probleme. Hat es aber nicht, weil ein Feature, warum ich es installiert habe und was mich dazu bewegt hatte, weil ich gedacht habe, dass dieses Problem gelöst wird, weil ich es halt in der UI gesehen habe, dass es gibt, aber es enthält dann doch nicht alle Informationen, ist zwar nämlich das Battery Life, dass du das Battery Life ablesen kannst. Und es gibt diesen Writer, mhm. das kennt man ja bei Steam, beim Steam Deck, wenn man die 3 Punkte-Buttons drückt, ja. hat man ja irgendwo auch Battery Life angezeigt, auch in-game sozusagen. Ne? Und dann weiß man immer, da hat man die Prozentanzahl und auch eine Estimation, wie lange die Batterie noch hält. Und das fehlt ja halt im Windows komplett. Also im Windows hast du ja nun diese Windows-Anzeige und sonst gar nichts sozusagen, weil du halt einfach keine UI hast, weil es pures Windows ist. Und wenn du in-game bist, siehst du halt diese Anzeige nicht, außer du spielst halt immer im Fenstermodus und dann klickst du dann drauf sozusagen. Und ich habe gedacht, nämlich dieses Steam-Overlay auf Windows kann es nämlich anzeigen und da wäre ein großes Problem von mir nämlich gelöst. So, kann es aber nicht, das tut es aber nicht unter Windows. So, mega Nachteil. Dann gibt es Alternativen. Also du kannst sowas wie zum Beispiel diesen River-Tuner-Server anzeigen lassen, der mit diesem MSI Afterburner zum Beispiel zusammen installiert werden kann, um die FPS anzeigen zu lassen oder halt, wie sehr deine Grafikkarte und CPU ausgelastet ist und so weiter und so weiter. Und das ging aber auch nicht in jeder Art von Spiel, vor allem bei Windows-Apps, oder halt Game Pass-Apps sozusagen, gab es Probleme. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich Windows haben wollte, weil nämlich die Game Pass-Spiele spielen konnte. Aber da gab es auch wieder Probleme. Und dann im Endeffekt war es nicht gut nutzbar. Und was ich auch gemerkt habe, das wusste ich vorher schon, aber ich habe mir dann so Videos dazu und Tipps und Tricks angeschaut, wie man das vielleicht beheben kann man es nicht, aber wie man es filmen kann. Und zwar die Steam Deck ist relativ laut, wenn du Windows drauf hast. Und die Lüfter laufen fast durchgehend halt so. Wenn da keine große Last ist, ist es relativ leise. Aber sobald du einen Browser öffnest, ist es schon ein bisschen lauter so. Ne? Ist jetzt noch nicht volle Kanne.
Okay.
Aber du hast durchgehend oder fast durchgehend halt die Lüfter am Laufen. Und das ist tatsächlich sehr störend, finde ich, wenn man nicht gerade spielt. Und die Sachen, die ich da gemacht habe, damit das weniger wird, hat zwar geholfen, aber es ist trotzdem noch der Fall. Und das fand ich sehr, sehr störend, muss ich sagen. Und ich hatte auch das Gefühl, die Battery Life ist jetzt schlechter geworden. Es war kein riesiger Unterschied, aber schon würde ich sagen, ich hätte jetzt mal geschätzt, so eine halbe Stunde weniger. Und eine halbe Stunde, wenn du sowieso nur 2 Stunden hast bei so AAA-Games, ist schon relativ viel dann sozusagen.
Aber hast du da quasi auch die Registry-Einträge. Hast du dazu gemacht, dass es nur quasi Steam öffnet? Weil das tut ja schon viel Hintergrundprozesse sparen. Also, wie ich es bei meinem PC gemacht habe.
Ja, das konkret habe ich noch nicht gemacht. Das hätte ich gemacht, wenn ich sozusagen es weiter durchgezogen hätte. Aber es hat schon so viele Nachteile für mich gehabt, dass okay, ich auch ja. diese, also ich sozusagen, der größte Punkt war wirklich diese Batterieanzeige. Ich kann nicht damit leben, nicht zu wissen,
wie viel Batterie
genau, du hast. Weil das macht mich irgendwie fertig. So. Das ist nicht ja. so schlimm, wenn du jederzeit nachschauen kannst, so, dann schau auch nicht so oft nach dann sozusagen. Aber tatsächlich so nach gefühlt einer Stunde schaue ich mal nach, okay, wie viel habe ich noch? Okay, muss ich mich jetzt irgendwie, muss ich jetzt schon nachdenken, was ich in der Stunde mache? Muss ich jetzt aufladen oder so? Mhm. Und das ging halt nicht. Und das ist halt ein No-Go, finde ich. Das muss irgendwie besser werden, damit sich das lohnt.
Ja, verstehe ich. Vor allem.
Und ich habe es jetzt nicht auf eine SD-Karte oder so installiert. Ich habe es wirklich drüber gebügelt. Ich habe SteamOS gelöscht und da auf die SSD Windows drauf gemacht. Und jetzt auch wieder zurück. Also es war beides kein Problem. Es war relativ easy, auch wieder Steam zu installieren. Also SteamOS zu installieren war relativ leicht. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, habt keine Angst. Das ist nicht so schwierig.
Das ist das Gute, ey. Das ist nicht so wie beim Handy, wo du dann routen musst und dann möglicherweise das Handy brickst, sodass alles kaputt ist und im allerschlimmsten Fall einfach nutzlos ist.
Ja.
Ist sehr löblich eben. Und auch einer der Gründe, warum Steam noch so hohe Beliebtheit hat, ja, dass die halt sowas wie ein Steam Deck sowas zulassen, was nicht selbstverständlich ist.
Ja, die bringen halt dann, sagen so, wir machen das und dann bringen sie Treiber dafür raus und so. Das ist halt, also wer macht denn das noch? Ja?
Windows. Also der Grund, warum sie ja Steam Deck eigentlich verkaufen und so günstig verkaufen, ist, damit die Leute ja an Steam gebunden werden. Aber die machen ja quasi, und deswegen wollen sie ihr eigenes Betriebssystem, also Steam OS natürlich auch pushen, weil das dann ihr Ökosystem ist. Aber sie geben dir quasi noch die Werkzeuge selber entwickelt in die Hand, dass du weggehen kannst von ihrem Ökosystem und theoretisch so nutzen kannst, dass du von Steam komplett losgelöst bist. Das ist entweder einfach sehr, sehr selbstbewusst.
Ja,
oder
naja, sie wissen auch, dass sie halt eine Macht sind im PC-Gaming, ne?
Ja, die wissen halt auf Steam, du willst auf Steam du willst auf PC spielen, dann kommst du auf Steam eh nicht rum. Das ist so schon eine gewisse Arroganz, die aber.
Ja, aber ich meine, die großen Publisher.
Eine absolute Win-Win.
Mit all ihre eigenen Launcher gestartet haben, die sind ja alle wieder zurück auf Steam. Microsoft auf Steam, EA ist auf Steam, Ubisoft ist bei Epic Games geblieben. Ich weiß nicht, ob das ewig so sein wird. Aber hier, Ding ist doch auch wieder zurück. Blizzard, also Activision Blizzard ist wieder zurück. Also, ja.
Na, zumindest halt mit den nicht direkt von Blizzard spielen, sondern halt wie Call of Duty. Aber sowas wie World of Warcraft und so wird wahrscheinlich.
WoW, ich finde, bei MMOs macht es wirklich Sinn, einen eigenen Launcher zu haben. WoW wird wahrscheinlich nicht.
Das haben sie ja immer.
Genau.
Aber ich meine, es gibt sonst, ich glaube, mittlerweile jedes MMO auf Steam.
Also, außer WoW, oder? Du bist
jetzt keins.
Außer WoW halt, ne?
Ja, außer WoW halt, ja. Weil die haben natürlich, die haben noch genug Macht, um sich das leisten zu können. Ja. Aber klar, wenn du halt nicht auf Steam bist, existierst du bei vielen in den Köpfen gar nicht. Also du musst schon echt viel Werbung machen, damit du dann existieren kannst außerhalb Steams Ökosystem.
Ja.
Ich habe aber zu dem Ding, ich habe, wie gesagt, dieses Steam Big Picture Modus, der ja quasi ersetzt wurde von dem, was 2012 eingeführt wurde für die Steam Machines, die ein absoluter Reinfall waren. Dieses Steam Big Picture Modus ist ja quasi jetzt mit dem Steam Deck-Oberfläche ersetzt worden. Und die funktioniert, aber die ist aber noch ein Beta, ne, und die funktioniert halt auch schon buggy. Also ich merke schon, dass es ein paar Probleme gibt, wenn ich Spiele starte und die dann beende, wie halt über Steam Deck, wo ich ja dann einfach in dieses Steam-Menü gehe und das Spiel beenden oder von Spiel zu Spiel wechseln kann. Das funktioniert alles noch nicht so 100%, weil auf der Steam Deck ist es zum Beispiel problemlos möglich, ja auch Third-Party-Spiele oder Emulatoren oder so, die einfach nur in Steam eingebunden sind, auch sehr sauber zu beenden mit dem Steam-Menü. Und am PC fällt mir das halt immer mal wieder auf, je nachdem, dass die Programme halt sich nicht über Steam beenden lassen, sondern da muss ich so Alt und F4 oder so machen.
Ja, das spricht auch schon also mal gegen halt, Windows auf Steam Deck zum Beispiel.
Genau, weil das ist ja, das nutzt ja, wenn du quasi Windows da installierst, dann nutzt du ja quasi diese Oberfläche. Also diese nicht original Steam Deck-Oberfläche, sondern einfach Big Picture, wenn ich mich nicht ganz arg täusche. Aber dadurch, dass ja einfach ein normaler, stinknormaler PC dann ist, würde es mich jetzt wundern, wenn es da extra nochmal was
an. Du meinst aktuell, wie es der Fall ist?
Ja. Es ist ja quasi einfach nur Steam Big Picture, oder?
Also jetzt.
Auf das Steam Deck.
Also wenn ich jetzt am PC Big Picture aufmache, ist es noch die alte Big Picture.
Ja, da musst du erstmal auf Beta einstellen.
Genau, du musst auf Beta einstellen, dann hast du erst dieses Steam Overlay, das, was ich gemacht habe.
Und ja, das ist bei Steam Deck ja genauso, weil macht ja keinen Unterschied eigentlich. Das ist ja ein normaler Windows-PC dann.
Genau.
Nutzt ja quasi diese Oberfläche, die von Steam Deck quasi nicht inspiriert, aber so eigentlich übernommen wurde für den großen PC und tust es dann aber trotzdem auf Steam Deck quasi machen.
Ganz genau. Genau das habe ich
ja
gemacht.
Genau, und das ist noch sehr buggy.
Genau, ja, hundertprozentig, stimme ich dir zu. Habe ich am eigenen Leib erfahren.
Genau. Ja, und da habe ich zum Beispiel meinen PC, war es ja dann auch so, klar, ich habe keine Akkuanzeige, aber diese Einstellungen waren schon sehr limitiert. Aber ist, glaube ich, auch nur eine Frage
der
Zeit.
Es ist definitiv eine Verbesserung, aber es ist noch nicht ausreichend, finde ich.
Naja, ich mochte dieses Steam Big Picture von die ganze UI, die mochte ich nicht. Also die war irgendwie komisch. Es wirkte auch, der Sound war so nervig.
Dieser Startsound, meinst du?
Ja, na, das ging, aber wenn du dann halt erst rumscrollst, jeder ist Bewegung und irgendwie und das war so ganz komisch. Ja, und das war aber auch buggy. Also ich habe da zum Beispiel, vielleicht war es einfach bei mir explizit jetzt gerade meinem PC da Windows das Problem gemacht oder hätte vielleicht 7.9 installieren müssen, aber es war so, dass ich zum Beispiel auf meine Wunschliste gar nicht mehr drauf kam mit, im Steam Big Picture. Das hat es nicht geladen oder Spiele ab 18, wo man Datum eingeben muss, dann gab es auch Verbindungsfehler. Das war komisch. Also es war noch beim alten Steam OS. Nicht Steam OS, sondern Steam Big Picture. Und beim neuen ist das, geht das immerhin, aber hat halt andere Probleme. Aber es hat natürlich, wird halt auch eher oder wurde eher stiefmütterlich behandelt, weil halt einfach.
Weil nicht genug Leute Bock drauf hatten.
Ja. Genau. Aber der Grund, warum ja auch Steam von so gezielt auf Linux geht, ist ja, weil sie nicht einverstanden sind mit Windows-Masche, Microsofts Masche. Also es hat Gabe Newell oder auch Lord Gabe genannt, der hat kritisiert bei Microsoft diesen App Store, diesen integrierten Microsoft Store, weil das ja halt genau, also so extrem DRM ist, ja, und da halt wirklich komplett,
ich glaube,
alles an Microsoft bindet. Also Microsoft versucht ja gerade mit allem, mit Teams, diese ganze Teams-Office-Kacke, die ich auf der Arbeit leider nutzen muss, eigenen Store und so, dass sie versuchen ja wirklich dich so wie Apple
Wallet-Garden
in ihrem Ökosystem.
Ja, genau.
Zu verhaften. Du hast zwar noch die Möglichkeit auszuweichen, aber es ist halt alles schon vorinstalliert und die meisten ändern natürlich nicht. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt keine Statistik, aber ich behaupte jetzt mal, dass wahrscheinlich die meisten auch Edge benutzen, weil einfach das vorinstalliert ist und keine Lust haben, das abzuändern.
Ich glaube, die meisten benutzen Edge, um Chrome runterzuladen.
Aber gut, mittlerweile ist Edge halt auch brauchbar. Im Gegensatz zu.
Ja, aber Edge ist auch. Genau, Edge ist brauchbar, aber Chrome ist halt auch so ein Monopol, aber ist egal.
Chrome. Aber,
Google ist halt. Ja, aber du hast 100% recht, und vor allem Gabe New muss sich damit auskennen, weil Gabe New war vorher bevor er Valve gegründet hat, war er bei Microsoft.
Ja. Ja, ziemlich hohes Tier scheinbar. Und, und hat mit seiner Erfahrung natürlich viel Valve. beitragen können. Aber er hat ja eben dann Microsoft auch kritisiert, also gegen seinen alten Arbeitgeber, und findet er nicht cool, dass das halt so, was das passiert. Und finden einige nicht cool, ja, findet eigentlich niemand cool, so dieses Verhaften in diesem System. Und das einzige Grund, warum sie dich nicht komplett da einsperren in ihrem Ökosystem, ist halt einfach, weil es doch Gesetze gibt, die das verhindern. Dass man halt Möglichkeit haben muss, andere Sachen zu nutzen, dass es illegal ist, dass eigene Sachen aufgezwungen werden, weil Microsoft ist ja einfach, weiß gar nicht mehr, wie groß Marktwert oder so. Ich glaube, so 80-90% ist halt Microsoft Windows von den Home-PCs. Mhm. Und dann kommt Apple und darunter erst Linux. Ja, und Apple ist da natürlich überhaupt nicht besser, aber es gibt halt natürlich Gesetze, die verhindern diese Monopolstellung, dass wenn du eh schon so große, so 80-90% quasi des Marktes dominierst, dass du dann nicht noch zusätzlich natürlich deine eigenen Produkte so extrem in den Fokus rückst, dass
ist halt Drittanbieter gar keine Chance mehr haben. Ist ja mit dem Internet Explorer passiert, zum Beispiel.
Ja, genau. Und es gibt ja auch viele Klagen, zum Beispiel, was ich halt verfolge, Nextcloud, die ja aus Deutschland kommen, die ja eigentlich genauso das wie das komplette Office-Paket, fast komplett das Office-Paket, aber so dieses rundum mit hauptsächlich Cloud-Service, aber halt auch Chat, Oberflächen, alles Mögliche, was du für den Betrieb, auch für Firmen nutzen kannst, komplett kostenlos und als Open Source, die damit eigentlich schon deutlich lukrativer sind für Firmen und Privathaushalten, sofern du natürlich eigene Server stemmen kannst und so und die Erfahrung hast, aber halt datenschutztechnisch und dass alles auf deinem Server ist und alles so läuft, wie du willst und anpassbar, natürlich eigentlich besser als Microsoft, aber die haben halt keine Chance, weil die halt so vom Markt verdrängt werden oder gar nicht diese Chance haben, weil halt, ich meine, du tust, habe ich bei der Windows-Installation ja schon gemerkt, das ist automatisch das OneDrive vorinstalliert und startet schon, weißt du, und dann gibt es natürlich Hinweistexte, hier kannst du deine Dateien und dann hast du so und so viel gratis, so viele Gigabyte gratis, wo du schon nutzen kannst, dann gibt es da noch dieses Office-Paket, du musst nur 10 Euro pro Monat zahlen, du hast alles, du hast einen Terabyte Speicher für jede Person mit 6 Lizenzen oder so, die du ja weitergeben kannst. Und extrem günstig, dieses All-in-One-Paket. Ja, und so haben natürlich Drittanbieter gar keine Chance mehr, weil das so integriert ist. Und dagegen klagt zum Beispiel Nextcloud auch und was, glaube ich, auch noch am Laufen ist. Und ja, Microsoft kriegt ja ständig Schelte von der EU und so, weil einfach weil datenschutztechnisch dürften diese Daten ja nicht außerhalb der EU transportiert werden. Scheißt Microsoft drauf. Alle warnen davor, Schulen, Firmen, Arbeitgeber, Microsoft, also diese Office-Pakete zu nutzen, Teams. Aber trotzdem nutzen es die meisten und kann Microsoft egal sein, ne? Und das ist so dieses. Und das ist natürlich eines auch der Gründe, was Gabe Newell kacke findet. Einerseits, weil er möglicherweise das wirklich schlecht findet für den Verbraucher, was er auch so gesagt hat. Oder andererseits natürlich halt auch, weil das eine Bedrohung ist für Steam.
Ja.
Weil er weiß, weil die ja auch im Gaming-Geschäft so groß sind. Wer weiß, wie es in 5 Jahren aussieht, wie die Einbindung von Game Pass so ist und wie wichtig Steam dann noch eine Rolle spielt fürs Microsoft-System.
Deswegen haben sie auch so viel in dieses Proton investiert, um halt Windows-Spiele unter Linux lauffähig zu machen. Ne?
Genau. Proton ist ja quasi die Weiterentwicklung von Wine, was von der Community programmiert ist. Ein Tool, was Spiele, die nicht für Linux programmiert wurden, auf Linux quasi emuliert werden. Und Proton, weil es halt quelloffen ist, hat halt Steam daran weitergearbeitet und Proton erstellt. Mit dem Hintergrund, weil sie ja dann die Steam-Machines und Steam-OS haben wollten. Und die Steam-Maschine ist natürlich daran gefailt, es kam relativ gut an, glaube ich, damals. Die Idee auch, das so als Konsolenalternative, dieses Plug-and-Play, aber das riesige Problem halt einfach dieses Linux, was halt nicht mal die Hälfte der Spiele abspielen konnte. Und sie haben aber versprochen und gesagt, okay, sie stellen das ein, aber sie behalten das, sie werden daran weiterentwickeln, was, wie man sieht, ja auch gemacht haben. Und mittlerweile kannst du sehr viele, ich habe vorher mal eine Statistik gesehen von den 18.000 getesteten, glaube ich, waren so 14.000, die gehen. Mhm. Also zumindest von den getesteten Spielen ist es mehr als, oder ist ungefähr 3/4, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist halt schon ein großer Unterschied. Und aktuell ist ja sogar so, dass sie an HDR-Unterstützung für Linux arbeiten, was für mich zum Beispiel noch der Hauptgrund ist, warum ich überhaupt noch Microsoft habe, weil Spiele halt, weil HDR ist halt geil, cool und auf Linux geht's nicht. Und deswegen, warum downgraden? Aber wenn sie das hinkriegen, und so wie ich Steam kennen und wenn sie es ernst meinen, werden sie es auch früher oder später hinkriegen, dann ist es vielleicht bald an der Zeit, dass Windows sogar vor meiner Platte verschwindet, nur noch als VM, als virtual.
Wirst du dann die Game Pass-Spiele nur noch streamen?
Game Pass-Spiele? Die kann man ja streamen, ja.
Dann wirst du die nur noch streamen, ja, okay.
Ach so, ja, das ist halt natürlich, das stimmt, dass diese Microsoft dann rausfallen würde, aber den Preis würde ich zahlen.
Okay.
Ich meine, so praktisch wie es ist, aber die paar Spiele, die ich da spiele, die kann ich auch selber kaufen zur Not.
Okay. Okay, ein Punkt, den ich noch fragen wollte. Mhm. Hast du noch andere Steam? Oder was heißt Steam? Steam-Valve-Hardware?
Achso, du meinst zum Beispiel einen Controller?
Ja.
Nee, den habe ich nicht. Das soll ja eigentlich ganz gut sein.
Ich habe ihn.
Also funktioniert
den, der wurde gut. Nämlich, echt? Der wurde nämlich, als es hieß, der wird nicht mehr weiterentwickelt, wurde er für 5 Euro rausgehauen. Oh. Da war die Shipment, also Lieferkosten waren teurer als der Controller. Ich habe ihn für 11 Euro insgesamt bekommen, so ungefähr, glaube ich, war das damals. Ich finde ihn furchtbar. Ich finde absolut furchtbar. Echt? Ich glaube, die Funktion und die Idee dahinter und so ist gut, so. Mhm. Aber ich finde, der liegt nicht so gut in der Hand, aber damit könnte ich noch leben. Ich finde diese beiden Trackpads absolut furchtbar. Ich finde, die ersetzen keine Sticks. Okay. Und ich glaube, das ist auch der Grund, oder diese Erfahrung ist, dass halt das Steam Deck hat ja zusätzlich diese Trackpads und nicht nur das, so, weil, ja, also ich habe das probiert, ich bin halt gar nicht damit klargekommen. Und selbst als Mausersatz war es auch nicht so geil für mich. Klar, man kann sich daran gewöhnen, aber für mich war es so ausprobieren, so, oh, Alter, ich komme damit gar nicht klar, so, ich will lieber einen normalen Controller verwenden. Ja.
Okay, ja, was ich halt gehört habe, ist halt, dass eigentlich überraschend gut so die Maus damit funktioniert. Was ja, glaube ich, auch der größte Hintergrund war, weil natürlich müssen sie die ganzen Spiele, die mit Maus funktionieren, irgendwie auch auf Controller abbilden. Aber ja, das ist halt, da merkt man halt wirklich, das war so ein guter Versuch und ein erster Schritt genau. In die richtige Richtung. Aber jetzt haben sie es halt fast komplett ausgereift. Klar, das ist immer noch in Kinderschuhen ein bisschen, aber aktuell schon absolut nutzbar damit. Also wenn man das liest, ja auch im Reddit oder so, über Steam Deck, wie Leute halt ihr Konsumverhalten verändert haben, weil sie auf einmal andere Spiele auch spielen, so eher Indie-Spiele sind ja perfekt für Steam Deck, oder halt abends nochmal irgendwie im Bett nochmal eine Stunde spielen oder so, und das ist einfach, oder auf Zugfahrt, also das ist ja einfach extrem für die einzelnen Leute nutzbar sozusagen, ja? Also es ist nicht mehr, es ist kein Umweg, sondern einfach eine, so wie die Steam-Maschine, die ja eigentlich ein Downgrade wäre von normalen Windows-Rechner, ist das halt einfach jetzt absolut ein legitimes Produkt, was sich sehr gut in den Spielealltag integrieren lässt, sozusagen. Ja, und genau, und sonst ist natürlich bei Steam, die zwar müde sind und Spiele entwickeln, aber wenn sie entwickeln, richtige krasse Bomben raushauen, wie zum Beispiel auch das Alyx, wo sie ja das auf ihren, das ist ja auch wieder was, die haben ja nicht das exklusiv für Steam, nicht Steam, sondern diese Valve Index, diese VR-Brille entwickelt, sondern man kann auch, habe ich zum Beispiel auch gemacht, mit einer Oculus Rift oder jetzt halt diese Meta, wie es heißt, Meta, wie nennen sie, Meta Rift? Weiß ich gar nicht. Also diese erste Version habe ich ja. Und wo sie mir jetzt auch einen Meta-Account aufzwingen, weil sie sonst und drohen, dass halt 2024 mein Account halt gelöscht wird und alle Spiele verliere und so, wenn ich nicht dann
Meta-Account Alter, voll stehe, krass, Mann. Da wusste ich gar nicht.
Weil ich keinen Bock drauf habe. Ja. Kriege ich andauernd Mails und denke so, ach, leck mich doch, ich habe keine Lust mehr auf eure Ding. Wenn ich nochmal VR will, dann hole ich mir da auch vom Steam. Und genau, dieses Alyx, das haben sie ja, hätten sie auch exklusiv machen können, ja, aber haben sie nicht. Und zählt halt aktuell mit Abstand das beste VR-Spiel, was man spielen kann, weil das so unglaublich ausgereift wirkt. Ich habe es nur nicht durchgespielt, weil ich zu viel Schiss hatte. Was ich unterschätzt habe, ist, dass es unheimlicher ist, als ich dachte. Alter, es ist so creepy. Ich habe kein anderes Half-Life gespielt.
Aber ist das wirklich so Plug-and-Play mit anderen VR-Headsets?
Ja.
Es wird mega, sofort, es mega wird sofort easy. Einfach erkannt,
also, absolut, ja. Ich tue, das Einzige, was ich machen muss, ist halt natürlich diesen Oculus Store da installieren. Aber das müsste ich so oder so. Ja, und dann muss ich da das halt so einstellen, im Spielbereich und so. Und dann, wenn ich dann Steam ein Spiel starten will, dann erkennt der automatisch, dass du VR angeschlossen hat. Und dann sagt er, du musst noch Steam VR installieren. Ah, okay. Installierst es und dann öffnest es halt automatisch mit. Und das war's.
Okay, ich hab keinen also, VR-Headset. Ich dachte, das wäre irgendwie umständlicher für Third-Party-Headsets.
Nee, ist ja gar nicht. Das ist mega easy. Also, das ist wirklich Plug-and-Play. Ja, das ist nicht schwieriger als von wenn du selber Steam Steam VR Headset nutzen würdest.
Aber, du kannst ja Alex mittlerweile auch nicht VR spielen.
Ja, finde ich. Ich weiß gar nicht, ich kann nicht so beurteilen, wie gut das Spiel ist, wenn man es nicht als VR spielt, weil der Großteil oder das Krasseste ist natürlich diese Immersion, die du da hast und diese, wie gut es umgesetzt ist, dass du ja einfach, dass diese Physik, die ja eh schon bei diesen Valve-Spielen immer extrem cool war, dass du die da halt richtig cool nutzen kannst und die richtig gute Lösung gefunden haben. Und es gab ja auch ganz viele Videos, weißt du, wie so diese Headcrapper oder so, wenn sie auch drauf gesprungen sind, dann mit so einer Holzstange oder so, wie so ein Baseball weggehauen haben oder sowas. Und es ist richtig, richtig gut umgesetzt und wie du dann so Sachen erkunden kannst und halt im Gegensatz zu vielen anderen Spielen halt extrem viel Budget dahinter steckte. Weil das war halt außergewöhnlich, weil es meistens ist halt relativ simpel oder leere Spiele mit eigentlich auch nie wirklich eine Story, da ganz selten, sondern eher so ein Spielkasten und da ist halt wirklich eine Story getrieben mit ziemlich cooler Inszenierung. Ich weiß noch, man startet das am Anfang an so einem Balkon und die Grafik sieht richtig gut aus für VR-Verhältnisse und ich hatte dann auch die 1070 TI-Grafikkarte und hat flüssig funktioniert auf höchsten Einstellungen, glaube ich, und sah richtig gut aus. Und da tut halt dieser Tripod irgendwie da auf einmal an dir vorbei. Ja, du hörst es erst, ruckelt alle und dann siehst du dann vorbeilaufen, so ein paar Meter an dir. Und das war richtig so dieses, boah, Alter. Ja, und da bin ich einfach nur stehen geblieben, hab mich da umgeguckt und so. Da war so ein Glas, wo so ein Headcrab oder so, oder so in der Art so eingesperrt war und da so rumgesprungen ist und so. Und das habe ich so beobachtet, wie, weil das Glas halt auch sehr gut gerendert war und so. Und ey, da konnte ich richtig verlieren, weil da so viel zum Angucken war. Also es war richtig krass und das würdest du natürlich verlieren in einem normalen Spiel sozusagen. Und vom Gameplay ohne Steam oder ohne Headset kann ich gar nicht sagen, ob das dann gut ist oder relativ 0815. Weil klar, Augenmerk auf diesen VR-Einsatz. Und ja, ich habe es halt eben, wie gesagt, nicht mehr gespielt, weil ich dann ja, da war eine Szene, wo es dunkel war und ich habe die Headcrabs, also diese Zombies quasi, die Menschen mit den Headcrabs auf dem Kopf, die da so rumgeschlichen sind und es war dunkel und ich hatte kaum Munition und waren dann alles hinter mir und ich habe mich erschrocken. Alter, kriege ich immer noch PTSD davon, dass ich es nicht wieder angefasst habe.
Ja, das ist aber kein bisschen
Horror-Spieler. Ja, ich wusste nicht, dass das so horrormäßig ist und dass die Munition so knapp ist und so, also hätten sie mich auch warnen können. Ich dachte, das wäre so ein Actionspiel. Aber ja, es ist sehr creepy. Genau. Das ist Thema auch noch VR. Ich finde, wir könnten noch ganz kurz so sagen, was sie sonst noch hier alles quasi so machen, wo sie ihre Griffel drin haben oder was sie eingeführt haben.
Ja, gerne.
Oder hast du gerade noch einen gewissen Punkt?
Ich habe, glaube ich, keine Punkte mehr.
War ein sehr großen, für mich auch sehr interessanten Punkt, den ich echt toll finde und deswegen auch andere Stores, also meilenweit hinterherhingen, ist zum Beispiel auch Steam Workshop.
Oh ja, stimmt.
Dass die halt, das merkt man halt, deswegen ist auch Steam so beliebt, weil sie halt auf die Community hören. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, dass halt die Leute eben diese flachere Hierarchie haben und dann, weil das sind ja nicht die, die normalen Mitarbeiter, sind ja eigentlich nicht die in großen Firmen, die dann die Ideen haben mit, wie können wir am besten unser Produkt am besten schützen oder am besten Geld rausholen oder so, sondern die wollen ja oft einfach nur gute Arbeit leisten und dann die Chefs, die dann berichten müssen, die sind ja dann wahrscheinlich eher so die, die dann sagen, nee, mach lieber so, weil besser für jährliche Einkommen, keine Ahnung. Und das kann ich mir vorstellen, dass deswegen die auch eher auf die Community hören, weil das halt quasi aus den Mitarbeitern selbst die Entscheidung kommen. Muss aber nicht. Und genau, ein Krisenteil für diese Community ist halt eben dieser Workshop, dass halt Steam, auch wie beim Steam Deck und so, die Community so freie Hand lässt. Was ich meiner Meinung nach eh einen extrem smarten Move finde, so Mod-Support oder halt generell einfach Leute mitentwickeln lassen, weil guck dir Skyrim an, das lebt heute noch anhand dieser ganzen
Mods. Ja, alle Bethesda-Games im Endeffekt, ne?
Ja, es gibt immer noch Kanäle, unzählige Mod-Kanäle für Skyrim, die jede Woche einfach die Mods der Woche präsentieren oder so. Also es lebt immer noch, weil es extrem große Ding gibt, Community oder halt Gothic 2 gibt es immer noch, releasen halt immer noch Mods. Also nicht die Macher von Gothic, aber halt die Community released als immer noch Mods, große Total Conversions oder Grafikverbesserungen. Und das lebt halt einfach. Und dadurch leben die Spiele auch noch. Das bleibt ein Gespräch, die Marke bleibt ein Gespräch, die Spiele werden gekauft. Und hat für mich auch als Konsument eigentlich nur positive Vorteile. Und Steam nutzt das halt wirklich gut. Einerseits schon dieses DRM-Schutz und alles und diese komplette Kontrolle zu haben, andererseits aber die Community so sehr einzubinden, dass die halt ihr eigenes Ding machen können. Und mit Workshop ist es halt so, dass, ich meine, einfacher geht's hier gar nicht. Trotz manchen Programmen, Drittprogrammen, die es relativ easy Mods einbinden und so kontrollieren, dass es keine Probleme gibt beim Starten, ist einfach Steam Workshop das einfachste überhaupt, weil du gehst da im Spiel in den Tab Workshop, dann ist automatisch eben dein Spiel natürlich eingestellt, dann kannst du sortieren nach beliebteste oder meist runtergeladenste, neueste und dann einzige, was du machen musst, ist abonnieren drücken.
Ja.
Und das war's.
Wobei das ein bisschen, also mich am Anfang hat das schon sehr verwirrt, so abonnieren. Hä, ich will nichts abonnieren, ich will diesen Mod installieren. Das hat mich am Anfang schon sehr verwirrt, muss ich sagen.
Ja, aber eben mit abonnieren meinst du halt wahrscheinlich halt, weil es dann auch automatisch updatet. So. Also das bleibt halt aktuell und du siehst, was du abonniert hast, kannst du sofort wieder deabonnieren. Und es gibt dann natürlich Limitierung, weil gerade so Grafikverbesserungen geht es selten darüber. Oder große so Total Conversions gibt es darüber auch nicht, weil Workshop hat halt ein paar Richtlinien, auch wie groß so ein Mod sein darf, was halt bei einer Total Conversion natürlich dann nicht funktioniert. Aber die meisten Sachen, so Kleinigkeiten und so, wie neue hier Rüstung da oder sowas, ist halt natürlich funktioniert und das ist bei vielen Spielen einfach so angenehm und eine riesige Bereicherung und einzigartig. Ne? Also aktuell gibt es noch keinen, der das so macht.
Ich finde auch die...
Außer...
Ja, sag du.
Ja, ich weiß nicht, Microsoft glaube ich doch bei ein, zwei Spielen auch irgendwie gestattet, dass man die moddet, wenn ich mich nicht täusche.
Es gibt einen eigenen Mod-Shop für Bethesda Games. Zum Beispiel. Aber das war ja auch damals eine Riesenkontroverse, weil sie wollten ja eigentlich Bezahlmods machen und da war die Community dagegen und da gab es einen Shitstorm und dann ist dieser Kompromiss daraus entstanden. Was ich noch geil bei Steam finde, ist halt diese Discussion-Forums, muss ich sagen. Das ist halt, weil da kannst du sehr viel, wenn du ein Problem hast, kannst du zum Beispiel nachschauen oder allgemein kriegst du auch so einen Eindruck, wie kommt das Spiel an oder was sagen die Leute schon mal und auch teilweise antworten ja die Entwickler da und so. Also das finde ich auch ein tolles Feature, was ich auch bei Epic zum Beispiel vermisse oder auch allein wie umfangreich diese Kommentarfunktion ist bei Steam selber, ne?
Ja, komplett, also Kommentar, Wertung generell oder kuratierte Listen, ne? Du kannst den Leuten folgen, die dann Listen erstellen mit Spielen und so. Also das ist ja diese komplette, das ist ja halt auch der Vorteil, an Steam, weil das halt der Dienstälteste ist und so viel reingesteckt haben, können einfach Epic und so die anderen Store können aktuell zumindest kein Ersatz sein, weil sie an diesem Funktionsumfang nicht mal ansatzweise.
Das ist ja so wie mit MMOs halt. So, wer kann WoW killen, wenn du halt 20 Jahre Content gebracht hast, ne?
Genau, oder halt wie bei Facebook, ja, wer kann Konkurrent zu Facebook werden, weil der größte, das Wichtigste, was ein Social Media hat an Funktion, ist die Anzahl der Mitglieder, weil je mehr Mitglieder, desto eher ist natürlich die, also die Leute wollen ja immer dahin, wo es die meisten Leute gibt. Ja, bei Social-Sachen. Weil halt einfach natürlich, du willst ja da dein Favorit, deine Lieblingsband da haben, du willst ja deine, alle deine Freunde da haben, du willst ja deine News-Zeitschrift da haben oder so. Und wenn du da so einem X-Beliebigen gehst, wo vielleicht 1000 Leute drin sind, da hast du ja nichts. Ja, das ist natürlich bei Steam mittlerweile auch der Vorteil. Diese ganze Community mit diesem Forum, internen Foren, diese Chat-Funktion, dass du ja auch Audio-Chat eigentlich machen kannst darüber. Alles Mögliche, was jetzt aber auch Discord zum Beispiel viel für sich gewinnt, die ganze Community. Aber Steam halt einfach, ja, und deswegen halt diese, ist es so schwer von Steam runterzukommen oder zu wechseln als Alternative auf Epic, weil die meisten Leute haben da halt ja auch die meisten Spiele drauf, ja, und wenn sie Community-Features nutzen, was ich eher nicht so mache bei Steam, dann haben sie halt da die riesige Community und deswegen dieses geht niemand weg von Steam, also warum auch, vor allem nicht, wenn ein Dienst dort einfach weniger hat und die Spiele laufen ja auch nicht besser. Ja, im Endeffekt. Wenn jetzt die Spiele, wenn jetzt Epic oder so machen könnte, dass die Spiele um 50% besser laufen, wie auch immer sie das machen sollten, dann hätten sie vielleicht eine Chance, irgendwie ein Kriterium, einen Punkt für sich zu gewinnen, aber haben sie ja nicht. Aktuell ja nur quasi für Spieleentwickler einen
Reiz. Ja, und halt diese kostenlose Spiele.
Kaum eins ist. Ja, aber die kann man sich halt auch so krallen und dann
genau
auf Steam integrieren. Also mache ich ja auch als, ich gucke da als rein, aber ich habe deswegen den Shop Launcher schon oder mache es über einen Heroic Launcher, das geht auch, aber ich habe halt kein Interesse an dem Launcher generell, also ich gucke da nicht rein in den Angeboten.
Ja, aber die Taktik ist nicht schlecht, weil irgendwann wirst du hunderte Spiele in Epic Games haben und dann ist da nochmal ein bisschen anders der Gedanke, also dann wird das einen Stellenwert gewinnen. Das dann, ja.
Genau, das wird dann ein Ding ein bisschen ausgleichen. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist quasi das Einzige, was sie machen können, diese kostenlose Spiele. Und dass auch Spiele dabei sind, die wirklich interessant sind.
Ja, ich finde es geil in der Hinsicht, dass ich halt so viele kostenlose Spiele kriege. So, ich fand, da sieht man ja, wie geil Konkurrenz ja eigentlich ist. Und dass man nur davon profitiert.
Ja nur nicht unbedingt. Wie gesagt, beim Streaming-Angeboten ist es eher nicht so.
Ja, wobei sich das im Kreis dreht. Genau.
Das ist schwierig. Manche Sachen natürlich schon, weil wir es nur Netflix geben, hätte Netflix keinen Ansporn, natürlich neue, krasse Sachen irgendwie zu produzieren. Aber jetzt ist halt so, dass du natürlich, eigentlich verlierst du ja nichts durch die Konkurrenz. Also verlieren tut man so oder so nicht. Außer natürlich, die werden kaufen extra von anderen weg, wie es Epic macht. Oder auch Microsoft gerne gemacht hat für die Konsole natürlich. Aber sonst, zu anderen Streaming-Anbietern, wenn sie eigene Produktionen da drauf machen, dann gewinnst du ja eher noch mehr Möglichkeiten. Fühlt sich aber eher so an, als müsstest du halt jetzt noch mehr Geld ausgeben. Aber groß und ganzen kriegst du einfach noch mehr Content. Ja. Und ja, bei Steam und Epic, bei den Launchern, da musst du ja eh nichts zahlen. Da ist halt einfach nervig, diese Launcher. Aber groß und ganzen gewinnst du hier jetzt auch mit den kostenlosen Spielen. Und
ja. Okay, dann.
Ansonsten.
Hast du noch was? Hast du noch ein Thema?
Ein paar kurze kleine Sachen. So, Steam Overlay ist ja eigentlich ganz praktisch. Gibt es jetzt aber auch mittlerweile, glaube ich, bei jedem Launcher, auch bei Microsoft. Microsoft hat sich sogar schon Windows integriert. Das muss ich dann auch erstmal tilgen, löschen, damit das mich nicht nervt, sondern dass ich Steam nutzen kann damit. Richtig nervig. Blöde. Ich hasse Microsoft mittlerweile, also Windows vor allem. Du kannst Steam Greenlight zum Beispiel oder dieses Early Access, was ja eben so gibt, das ist ja das ist ja auch, also Early Access war ja am Anfang auch sehr kritisch und so, viel Kritik, aber mittlerweile ist es ja echt interessant, was da gibt, was es da gibt und dass manche Spiele halt merklich davon profitieren. Zum Beispiel, wie heißt nochmal, Baldur's Gate 3 ist das, ja. Gell? Baldur's Gate 3, ja. Zum Beispiel Baldur's Gate 3, ja, die halt da einfach viel Erfahrung und Kritik sammeln und die Leute wissen, oh, das wird ein gutes Spiel und so und gerade Indie-Spieler, Entwickler können halt da ein kleines Spiel, Demo oder was weiß ich, oder an der Entwicklung teilhaben und da gibt es so viele Beispiele, die in Early Access gegangen sind, Temtem oder auch dieses, wie heißt das, Wikinger-Survival-Spiel da? Fällt es gerade ein, dieser Pixel-Grafik, Valheim und ganz viele. Natürlich gibt es auch viel Schmu, aber es ist trotzdem ein weiteres cooles Feature. Dann gibt es ja mittlerweile Familienbibliothek. Dieses, dass du jetzt zum Beispiel meiner Frau wenn sie einen Steam-Account hat, die Spiele zur Verfügung stellen.
Ja, das haben wir auch schon mal benutzt, aber ich fand das ein bisschen kompliziert.
Echt?
Ja, ich fand, das war nicht so super intuitiv.
Okay, ja, das finde ich generell an Steam einer meiner Hauptkritikpunkte, der Launcher an sich, die Oberfläche
ist langsam überladen,
ist nicht,
ne?
Intuitiv. Ja, das haben sie jetzt mit Steam Deck deutlich verbessert und ich glaube, da kriegen sie jetzt ein bisschen besser das hin, weil ganz im Ernst, es gibt so viele Features von Steam, wo die meisten gar nicht wissen, dass die existieren. Weil das in irgendwelchen Unterpunkten irgendwo drin ist. Zum Beispiel auch Steam Link heißt es, glaube ich, dieses, dass du halt streamen kannst von deinem Rechner auf dein Handy theoretisch.
Genau, das gab es als dedizierte Hardware und jetzt gibt es halt Apps dafür zum Beispiel.
Ja, und eben, ich könnte jetzt quasi das auf meinem Laptop, habe ich auch schon mal gemacht, dann habe ich auf dem Balkon einfach Monster Hunter gespielt. Weil ich habe meinen Controller da verbunden mit dem Laptop und habe dann den von meinem PC auf meinen Laptop gestreamt. Und das ist halt echt ein alter Laptop. Und ich konnte wunderbar da eben auf dem Balkon
spielen. Für Samsung und Smart TVs gibt es auch die Steam Link App.
Boah,
ja,
echt? Das ist jetzt in meinem Fall völlig uninteressant, weil er hat mein PC eh dran.
Genau, aber du bräuchtest jetzt nicht mehr dein PC dran hängen. Du kannst über die Steam Link App auf dem Samsung-Fernseher spielen.
Okay. Es gibt ja mittlerweile auch Game Pass über Samsung-Fernseher. Das Problem ist, dass wäre für mich halt mega geil, weil dann könnte ich ja quasi wirklich auf Microsoft verzichten, wenn ich es über den Fernseher spielen könnte. Ja, zumindest streamen halt. Das Problem ist aber, dass es nur die allerneueste Generation kann. Also ich kann mit meinen, obwohl er recht neu ist, gar nicht machen.
Ja, und ein anderes Problem wäre wahrscheinlich 4K-Stream halt. Ne?
Da brauchst du halt echt, boah. Geht das überhaupt schon?
Ich glaube nicht, dass sie 4K streamen im Game Pass.
Glaube ich nicht, weil das ist bei Spielen halt nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Sonst gibt es eine Funktion, die mich mehr nervt als nutzt und die ich nicht verstehe, ist die Sammelkarten-Feature. Hast du dich schon mal mit den Steam-Sammelkarten beschäftigt?
Ja, doch, tatsächlich. Das war ja,
echt?
Es gab ja so Sales, da konntest du. Also es gab schon so viele kleine Minigames bei so Sales und so, da konntest du, glaube ich, weiß nicht mehr, 100%, da konntest du, wenn du votest für irgendwelche Deals oder so, hast du halt Karten bekommen und so. Und da habe ich das genutzt, weil durch die Karten hast du dein Steam-Level gelevelt. Und so, ja, warum nicht so. Und wir haben, ich habe auch meine Freundin dann getauscht, die Karten, und versucht, unser Steam-Level hochzuholen. Also es bringt dir halt im Endeffekt gar nichts, aber war eine ganz nette Spielerei. So
Steam-Level, okay, das ist auch sowas weiteres, was mich gar nicht interessiert, Steam-Level. Also wie Gamerscore oder sowas, das ist so, juckt mich gar nicht, aber ich bin auch kein Trophäen-Hunter. Juckt mich auch nicht. Mhm. Aber es hat ja Steam auch Trophäen. Und da ist eher bei Trophäen, das ist eher interessant bei den From-Software-Spielen zum Beispiel, um zu sehen, wie viele nicht mal den ersten Gegner geschafft haben oder sowas, oder wie viele den Boss besiegt haben. Das ist interessant. Aber die Trophäen an sich finde ich relativ, finde ich sehr lame.
Ja, geht mir auch so.
Sonst gibt es noch, wahrscheinlich hat noch ein Bruchteil davon erwähnt, aber ein größeres Ding, was ich jetzt eigentlich gerade noch im Kopf hatte und jetzt wieder vergessen habe, ja, ist jetzt weg aus
meinem Kopf. Okay, dann.
Ja.
Dann war es wohl nicht so wichtig.
Sonst, ja, weiß ich nicht, diese Regel, ach, wird schon nicht so wichtig sein, wenn man es vergisst, kann ganz schön nach hinten losgehen.
Pass auf, wir beenden den Podcast und dann fällt es dir ganz sicher ein.
Ja, wahrscheinlich. Aber gut, es wird jetzt nicht existenziell sein. Ja. Aber sonst Zukunftsaussichten, Steam, siehst du positiv, negativ? Was sind so deine Meinungen?
Ich glaube positiv, solange Valve Gaben am Steuer ist. Mhm. Und Potenzial schlechter zu werden, wenn das nicht mehr ist. So, das ist, ansonsten ja, wird es erstmal so bleiben, wie es ist. Alles, also im Grunde positiv für mich.
Gut, bei mir auch. Bei mir ist sogar noch positiver jetzt eingestellt als lange vorher. Sonst war Steam so ein bisschen für mich so immer so, ja, die Mittel zum Zweck. Aber jetzt ist halt einfach so dieses, weil ich halt auch seit jetzt ein paar Jahren so Linux und Open Source mich so mit beschäftigt und eigentlich weg will von diesen riesigen zwanghaften Firmen wie Microsoft, die halt auch deine Daten nutzen, wie sie wollen, und du halt keinerlei Möglichkeiten hast, da überhaupt was selber zu machen, weil allein Windows hast du immer weniger Einstellungen, du kannst nicht mal kaum mehr deinen Taskbar irgendwie einstellen und so. Das finde ich natürlich sehr positiv, dass Steam sich dahin entwickelt in sehr viel Open Source. Auch Proton ist ja Open Source. Klar, es basiert auch auf Wine, aber sie machen das auch so. Alles irgendwie, was sie anfassen, ist so Open Source, dass die Community halt mitentwickeln kann. Und bei Steam Deck ist zum Beispiel, das ist doch gerade ganz interessant eigentlich so und empfehlenswert auch für dich. Das heißt Deckyload.
Ja, hatte ich schon mal drauf.
Das ist dann quasi, ja, genau. Und da ist so gleich, das ist einfach so, als hättest du dein Handy geroutet oder so. Also du hast da halt noch ein zusätzliches Menü und dann kannst du da noch Sachen einblenden lassen, wie zum Beispiel, wie es gibt noch von der Community weiterentwickeltes Proton, was du noch extra installieren kannst, die dann noch besser, was die muss ich oder Valve muss sich natürlich an ein paar Sachen halten, an Gesetzen, sodass sie den Code nicht verletzen dürfen oder sonstige Probleme, sonstige Sachen, dass sie natürlich nicht die 100% die Möglichkeiten von Proton ausschöpfen können, gesetzlich. Und die Community, ist halt egal. Ja, die haben ganz andere, die Community als Einzelperson, nicht kommerziell, haben ganz andere Richtlinien und können deswegen noch eine größere fallen mir die Worte sonst nicht mehr ein. Aber die können einfach Proton so mehr entwickeln, mehr rausholen, dass mehrere Spieler besser unterstützt werden oder überhaupt unterstützt werden. Und das kann man zum Beispiel über Deckyload dann anzeigen lassen, noch extra im Steam Store. Eigentlich ist es so ein bisschen wie so, wenn du Firefox, Steam über Firefox nutzt oder Chrome und da halt Add-on installierst. Da gibt es ja auch so, da habe ich zum Beispiel auch ein Add-on, auch sehr empfehlenswert. Gucke ich gerade, ob ich das finde, wenn Firefox nicht gerade die ganze Zeit Macken macht.
Ja, es gibt doch das Add-on, heißt nicht sogar Steam Enhanced oder so? Oder, aber ich weiß, es gibt zumindest die Is There Any Deals Add-ons, dass du zum Beispiel die Deal-Preise an anderen Stellen dir in Steam anzeigen lassen kannst oder irgendwie sowas.
Ich glaube, das
ja. Also ich nutze lieber den Client, deswegen, ich nutze es nicht im Browser, sondern den Client, deswegen habe ich das jetzt nicht installiert.
Okay. Ich habe im Browser habe ich halt, dass ich sehen kann, wo auch auf welchem Launcher die gerade sind. Zum Beispiel, ist es ein Game Pass oder nicht?
Mhm.
Und das ist halt sehr praktisch, weil du siehst ein Spiel, machst auf der Liste und dann siehst du, oh, der ist ein Game Pass. Muss ich ja gar nicht kaufen.
Ciao, Steam.
Und genau, und sowas Ähnliches wie so Erweiterungen ist halt Decky Loads. Da gibt es auch einen Store, klein, da gibt es noch nicht so viel, aber ein paar praktische Sachen.
Ja, zu Decky,
wo du auch,
warum ich es deinstalliert habe, ist noch nicht hundertprozentig klar, wie viel Impact das auf die Akkulaufzeit hat.
Ah, okay.
Ja, und deswegen habe ich es dann deinstalliert.
Ja. Bei mir ist Akku kaum ein Thema, weil ich es halt meistens auch zu Hause nutze und dann jederzeit anstecken kann. Aber ja, wenn ich auf Reisen bin, vielleicht tue ich es dann, je nachdem, wenn ich es merke, deinstallieren. Aber aktuell ist es super. Und da kannst du aber auch zum Beispiel sowas wie, was praktisch ist, du musst da nicht mehr in wenn du Emulatoren installiert hast, musst du, oder andere Programme, musst du nicht immer in diesen Desktop-Modus gehen und dann über den Pac-Man-Paketmanager quasi alles aktualisieren, sondern du kannst es innerhalb von Steam, also diese Steam-Deck an sich, kannst es installieren. Oder du kannst den Ventilator einstellen, also Kurven erstellen. Bei mir ist es irgendwie komisch, weil manchmal, der läuft ja dann als an und dann hört er sofort auf. Mhm. Und dann läuft er wieder an und hört er sofort auf. Und das ist irgendwie sehr nervig.
Eine wichtige Funktion ist noch von Decky, was es kann, ist, dass es zum Beispiel die Anzahl an Kernen beschränken kann zum Beispiel. Und das ist für Emulatoren, kann es wichtig sein, weil manche Emulatoren funktionieren auf einem Kern. Also praktisch, wenn sie nur einen Kern nutzen, mhm, der aber dafür mehr Power hat, hast du mehr Performance, als wenn das halt auf 3-4 Kerne aufgesplittet ist zum Beispiel. Das kann jetzt, je nach Emulator kann es unterschiedlich wichtig sein oder halt auch nicht. Ja, müsst ihr dann mal nachlesen.
Ja.
Also natürlich, wenn ihr drei Kerne abschalten habt, nur noch einen, dann könnt ihr den höher takten und das heißt, könnt ihr theoretisch mehr Performance je nach Anwendung rausholen.
Genau, das ist ja das Problem bei Emulatoren, dass sie natürlich auch für einen, also die Spiele für ein System geprogrammiert sind und dann natürlich entweder, also selbst wenn der PC ja völlig überpowered ist, könnte er zum Beispiel Bloodborne immer noch nicht flüssig spielen, weil das halt das ja auf diese gewissen Ressourcen quasi setzt von dem PlayStation 4 und dadurch sind halt Limitierungen, die du so gar nicht so umgehen kannst, oft nicht umgehen kannst, wie dass du manche Spiele auch keine 60 Frames oder so spielen kannst mit Emulatoren. Manche schon, aber ich glaube, es gibt eben Spiele, wo du einfach limitiert bist. Und wenn du dann aber ja noch die Möglichkeit hast, dein System so anzupassen, eben mit dem einen Kern statt mehreren Kernen, weil die so programmiert sind und dann besser laufen, dann ist das ja auf jeden Fall nur nützlich. Genau, und genau wegen solchen Sachen, diese Einbindung der Community, dieses auf Open Source gehen, auf Linux, ist gerade, haben sie ein richtiges Stein im Brett und sehe deswegen für die Zukunft sehr viel Positives. Weil die mich dazu auch bringen, einfach wegzugehen, auch von, sei es auch VR-Brillen, von Meta weg, gibt es Alternative für Steam oder Betriebssystem, einfach für Gaming gibt es dann Steam, für alles Mögliche gibt es halt Steam, wo Steam für mich immer der natürlich auch schlechte Dinge hat, auch die nehmen natürlich werten deine Sachen aus, aber du hast halt zusätzlich einfach noch viel, viel, viel mehr Freiheiten und das unterstützen auch mehr diese Freiheiten. Von dem her ist für mich das ein absoluter Gewinn und ich bin echt gespannt, was es wird. Und ich glaube, meine Vorhersehung, die jetzt echt nicht so weit hergeholt ist, dass die Steam-Machines wieder ein Reback feiern werden. Bin ich mir sehr sicher. Weil es bietet sich einfach an. Weil, ich meine, guck dir mal an, Microsoft tut ja auch schon Konsole, die einfach nur downloaden kannst oder sowas. Und wenn das Steam jetzt dann das Proton so gut funktioniert, dass du irgendwann mal eine gewisse prozentuale Steigerung oder Prozentsatz überschritten hast, dass du über 90-95% der Spiele problemlos spielen kannst und dann auch noch so einen Impact hast, dass natürlich die Spieleentwickler dann plötzlich vielleicht noch einen Anreiz haben, mehr für Linux auch zu programmieren, dann bin ich mir sehr sicher, dass natürlich so ein Steam-Maschinen, wenn sie dann auch preislich attraktiv ist, so wie Steam Deck, ein deutlicher Gewinn sein kann für die Leute, die gerne auf der Konsole PC
spielen. Ich glaube, wir haben die Steam-Machines schon.
Aber
und die Steam Deck ist der Anfang.
Eben.
Aber ich glaube nicht, dass das dedizierte Nicht-Handheld-Hardware sein wird. Glaube ich nicht, weil die Margen bei solchen Fertig-PCs sind einfach so gering. Und vor allem, wenn zum Beispiel Nvidia und AMD die Preise so hoch sind, glaube ich das nicht. Ich glaube, Steam Deck wird eine große Zukunft haben. Aber die Steam-Machines glaube ich nicht, dass sie zurückkommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen als Marke vielleicht kommt, so, also wie du sagst, vielleicht macht Alienware einen Alienware-Steam-PC, aber ich glaube nicht, dass Valve eigene Hardware macht, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also zumindest nicht Steam-Machines, also Handhelds ja und auch VR und so, aber keine PCs, die von Valve selber kommen, das glaube ich nicht. Ja, in 5 Jahren reden wir noch mal drüber. Okay. Dann hoffentlich hat euch die Folge Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Mach's gut, ciao.